geistlich entrosten. Also ein Thema eigentlich für Christen, die eingerostet sind. Weißt du, wir haben gut angefangen, brennend im Heiligen Geist, brennend in der Liebe, brennend im Feuer Gottes, und plötzlich kam irgendwas dazwischen und wir sind lau und träge geworden. Und einer der ältesten Gemeinden, die Gemeinde in Ephesus, lässt der Heiland schreiben: und ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlässt. Also die ist eingerostet. Wir haben Aktionen und Action und was man auch alles nennen möchte, aber etwas fehlt. Eingerostet. Und ich weiß nicht, ob du schon mal irgendwo eine Schraube aufmachen musstest, die eingerostet war. Also ich weiß es noch von früher, weiß nicht, wie es heute, ob es heute noch was gibt, aber früher gab es Caramba. Da musste man einsprühen, dann wurde die Schraube weich und dann konntest du spielen, die Schraube aufmachen. Und genau das gibt den Heiligen Geist, der uns entrostet. Heiliger Geist ist dieser göttliche Caramba. Preis dem Herrn. Er wird uns also wieder locker machen, dass wir wieder locker sind, dass wir wieder uns bewegen können, dass wir wieder Freude haben und so weiter. Dass wir eingerostet sind, also entrosten. Also ein komisches Thema, aber es wird nicht komisch sein. Wir werden schon auf dem richtigen Plateau landen. So, aber zuerst einmal ganz herzlich eingeladen für morgen. Morgen wird das Thema sein: Schau auf Jesus und nicht auf deine Probleme. Nicht auf deine Probleme. Weißt du, wir gucken gerne auf irgendetwas, was uns ablenkt. Unsere Probleme, unsere Zipperleins, unsere Wehwehchen, unsere Traurigkeiten, Kümmerleins. Schau auf Jesus. Und wie man das macht und wie man das anstellt, werde ich euch verraten. Am nächsten Mittwoch, so Gott will und wir leben, wird das Thema sein: Orientiere dich an Jesus. Eigentlich Fortsetzung vom Sonntag. Orientieren ist wieder was anderes, als sich nur zu gucken. Man muss auf diesen Polarstern gucken, Stern, auf den ich schaue, singen wir. Und wir haben diesen Polarstern und nach dem orientieren wir uns im Leben draußen. Und das Schöne dabei ist, dieser Polarstern ist Abendstern und Morgenstern zugleich. Abendstern und es ist die Venus in unserer Hemisphäre. Und Abendstern und Morgenstern, das ist Jesus. Er ist am Morgens und am Abends und den ganzen Tag über auch bei uns, dieser Polarstern. Aber so, orientiere dich an Jesus, wird das Thema sein. Und nächsten Freitag, bisschen spirituell: Wie vertreibt man Dämonen? Und es gibt einen Haufen Dämonen um uns herum. Wir haben ja jetzt letzten Mittwoch gehört, dass der eine 2000 Teufel in sich gehabt hat. Stell dir mal sowas vor. Und wir werden also in den nächsten Tagen, auch vielleicht auch heute noch, ein bisschen hören: Wie kommen Dämonen in ein Menschenleben hinein? Wie setzen sie sich fest? So ein Wespenstich kriegst du oder so ein Mückenstich und dann hast du schon Malaria. Und du musst aufpassen, dass du nicht gestochen wirst. Und wie vertreibt man Dämonen? Am Samstag wird das Thema sein: Lebe nicht in der Vergangenheit. Lebe nicht in der Vergangenheit. Innere Heilung. Dass du nicht immer zurückschaust und dass du deine Vergangenheit abschließt. Was vorbei ist, ist vorbei. Das kannst du sowieso nicht mehr wiederholen. Dir gehört weder die Zukunft noch die Vergangenheit. So, dem musst du stehen lassen. Das eine übergibst du Gott und das andere lass du stehen. Dir gehört nur die Gegenwart und lebe heute und in der Gegenwart und gebrauche das Leben. Jeden Augenblick. Genieße jeden Augenblick. Das wird so das Thema in diese Richtung sein. Und am Sonntag, also Woche drauf, hab Mut wieder zu träumen. Hab Mut wieder zu träumen. Fang an zu träumen. Also meine Einladung. Lass dich geistlich entrosten. Kennst du Christen, die eingerostet sind? Weißt du, die haben ganz gut angefangen, brannten im Heiligen Geist und plötzlich sind sie lau und träge geworden, müde geworden und unbeweglich geworden, schwerfällig geworden. Also, die kannst du nicht mehr bewegen. Da muss schon was Gewaltiges passieren, da muss eine Bombe platzen, dann schrecken sie auf. Und dann rennen sie. Rostig, man ist starr geworden, unbiegsam. Weißt du, man ist nicht mehr flexibel. Das ist also eingerostet, nicht mehr beweglich. Und der Heilige Geist ist ein fortschrittlicher Geist. Der Heilige Geist geht immer weiter. Der bleibt nicht an einem Punkt stehen. Jeden Tag, wir werden erneuert. Das spricht die Bibel. Also wir sollen uns jeden Tag erneuern. Also Entrosten ist Erneuerung. Im gewissen Sinne, wenn du das nehmen möchtest. Jemand sagte, mein Englisch ist eingerostet. Also ihr Englisch. Ihr Englisch ist eingerostet, weil man, wenn man lange nicht mehr spricht, verstehst du, kann auch Französisch sein oder kann Russisch sein, welche Sprache du, wenn du länger nicht mehr sprichst, deine Sprache rostet ein. Das Wort liegt da auf der Zunge und weiß nicht, wie du es sagen sollst. Eingerostet. Eingerostete Christen. Weißt du, da brauchst du Schmirgelpapier, da brauchst du Kratzbürste und manchmal muss jemand mit der Kratzbürste kommen und diesen Rost entfernen, aber Als ich in der Schule ging, hat man einen Spruch gesagt, wer rastet, der rostet. Und dann hat der Lehrer gesagt, ein Pflug, das pflügt, wird nie rostig sein. Ein Christ, der arbeitet, wird nie rostig sein. Ein Christ, der dient, ein Christ, der immer wieder in Anbetung ist, immer wieder was sich fortbildet und lernt und so weiter, der rostet nicht ein. Wenn ich denke, heutzutage auch in der Wirtschaft draußen, wenn du dich nicht fortbildest, rostest du ein. Bleibst du auf dem Stand von anno dazumal. Aber inzwischen ist die Welt viel weiter gegangen und wir müssen uns fortbilden. Also damit wir geistlich wachsen. Also ich will über das geistliche Entrosten sprechen. Weißt du, wir werden so leicht, unbeweglich, bequem. Also das ist so schön, wir setzen uns hin, wird man bedient, man muss nichts machen. Ist doch schön. Also man muss ja naiv sein und dumm sein, wenn man sich nicht bedienen lassen würde. Aber Faulheit stärkt nicht die Glieder. Faulheit stärkt nicht die Glieder, Leute. Wir müssen was tun und Bewegung. Und in unsere, auch geistlich also und persönlich und menschlich, uns Deutschen fehlt die Bewegung. Wir sitzen viel zu viel. Im Auto, in der U-Bahn, am Schreibtisch, im Büro, überall. Wir brauchen Bewegung und Bewegung auch geistlich, dass wir mal bewegt werden vom Heiligen Geist, ergriffen sein vom Heiligen Geist. Wenn der Heilige Geist uns nicht immer wieder eingreift oder bewegt, dass wir so gerührt sind. Jemand ist in unserem Leben, jedes Leben ist auf Veränderung angelegt und Gott will, dass wir uns verändern und dass wir nicht einrosten. Und wir sollen ja Schätze sammeln, heißt in der Bibel, wo keine Diebe, keine Motten und kein Rost hinkommt. Das ist also in dieser Richtung, wo kein Rost hinkommt. Was mit den Dieben ist, das ist okay. Was mit Motten ist, kannst du auch was machen, da kannst du Netz spannen. Aber Rost kommt von innen raus. Ist ein Abgeben. Oxidieren nennt man das in der Metalllehre. Wer nicht mehr wächst, der welkt. Der rostet. Wer nicht mehr wächst, Christen, die nicht mehr wachsen. Und überleg einmal, wann bin ich zum letzten Mal gewachsen? Ein paar Zentimeter. Oder Millimeter wenigstens. Wer nicht mehr wächst, der stagniert. Ist egal auf allen Gebieten. Wer nicht wächst, wirtschaftlich, beruflich, privat. Wenn man nichts mehr Neues dazulernt, sich nicht mehr neu inspiriert. Man glaubt immer, ich weiß doch alles, ich habe ja schon alles gelernt. Ich habe Geistestaufe, Wassertaufe, Feuertaufe, was weiß ich noch, welche Taufe. Ich habe ja schon alles. Nein, uns reicht es nie aus. Weißt du, wir gehören eigentlich zu der Sippe Nimmersatt. Wir müssen jeden Tag essen und jeden Tag etwas unternehmen, jeden Tag uns bewegen. Man bildet sich immer wieder weiter fort und fort. Und viele haben Angst vor Erneuerung. Stell dir mal vor, du kommst jetzt in der Gemeinde. Ich war in den USA, in Atlanta, in einer Gemeinde. Dann sagt der Pastor, der ältere Pastor, bei dem wir einquartiert waren, sagt er, morgens gehe ich nicht. Weißt du, die haben Pauken und Trompeten und so weiter. Und das ist so viel Rimmedimme, das ist für junge Leute, aber nicht mehr für mich. Weißt du, wir bleiben manchmal auch stehen. Weißt du, da kommt eine verschiedene Anbetungsform. Wir können nicht immer die gleiche Leier. Wir müssen auch neue Dinge lernen und neue Dinge annehmen und mal was Neues probieren und experimentieren. So, man hält an alte Gewohnheiten fest. Das ist so schön. Wir haben Probleme gekriegt mal vor Jahren in der Gemeinde, weil da kamen Leute, warum singt ihr nicht aus dem Pfingstjubel, aus dem Liederbuch? Warum singt ihr mit Overhead-Projektor? Weißt du, man war gewohnt, immer sein Lieder, man wusste, wo das ist, welche Zeile. Aber jetzt kommt ihr mit Tageslichtprojektor. Und da regten sich die Leute auf. Jede Erneuerung, der Mensch hat Angst vor Erneuerung. Der möchte immer beim Alten bleiben. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. So, man gewöhnt sich an so viele Dinge. Und wenn wir uns nicht verändern, und dann sieht man bei anderen, die verändern sich, die machen das, Halleluja, die gehen vorwärts, die wachsen, und da wird man neidisch auf die anderen. Und ich warne euch, ich spreche aus Erfahrung, und ich möchte so ein paar Dinge, die mir groß geworden sind in meinem Dienst, weißt du, die möchte ich euch weitergeben. Man ärgert sich über die anderen, die das sich leisten können. Hände hochheben, in die Hände klatschen, hüpfen und tanzen. Ja, und manchmal ganz ruhig sitzen. Verstehst du, wir müssen nicht immer im gleichen Stil Gott anbeten. Gott ist so vielschichtig und so vielseitig. Und dann ist man neidisch. Ja, du kannst es, aber ich kann mir das nicht leisten. Ich kann nicht über meinen Schatten springen, nennt man das. Und weil man selbst nicht hat, weil man sich selbst nicht verändert und so weiter, da wird man schwermütig. Da wird man traurig. Die können so dich nicht. und wird mal sogar depressiv und manchmal sogar aggressiv, haut mal, schmeißt mal alles hin und geht mal fort. Und es kommt manchmal so zu der Situation, wo der Geist willig ist, aber das Fleisch ist schwach. Man ist eingerostet, der Geist ist schwach, der Körper ist schwach, der Geist ist willig. Die Seele will, aber der Geist macht nicht mehr mit. Und wir müssen eingestehen einfach, in mir ist etwas, was da blockiert, so diese Blockaden. Und Rost blockiert uns. Da gehen die Räder nicht mehr so. Da quietscht es. Und da braucht es einen Tropfen Öl. Und ein Tropfen Öl wirkt Wunder. Man wird verfinstert und trübe. Man freut sich nicht mehr über seine Erlösung. Man freut sich nicht mehr über die Herrlichkeit Gottes. Man ist nur noch auf sich selbst fixiert. Deshalb schau weg von deinen Problemen. Menschen, die nur auf sich selbst schauen, sie sind eingerostet. Der geistige Rost, der geht einem auf die Nerven so. Und man braucht Erneuerung, man will Erneuerung, man will was Neues, aber man hat Angst vor dem Neuen. Was? Das gebe ich auf. Und wir Christen müssen eines lernen, mit leeren Händen vor Gott zu stehen. Und immer wieder beschenkt zu werden. Das ist das christliche Leben. Nicht, dass ich das immer habe und behalte, was Gott mir gegeben hat. Gewiss, wir müssen bestimmte Dinge halten und behalten. Aber wir müssen auch die Hände loslassen, dass wir was Neues empfangen können von ihm. Rost ist genauso schlimm wie ein Dieb. Rost beklaut uns. Jesus sagt, sammelt Schätze, wo kein Rost hinkommt. Wir sollen also Schätze sammeln, wo kein Dieb uns was klauen kann. Und das ist unser Auftrag, dass unsere Seele und unser Leib, unser Geist entrostet wird, dass wir wieder frisch werden, dass unser Leben wieder aufatmet. Gott will, dass wir aufatmen, dass wir wieder so blank poliert werden vom Heiligen Geist. Der menschliche Körper erneuert sich alle 7 Jahre, sagt man von der Biologie her. Alle 7 Jahre bist du neu, so mit 7, mit 14, dann mit 21, mit 28 und dann kommt Midlife-Krise irgendwo. Wir erneuern uns. So, wir häuten uns. Und das merken wir gar nicht, aber wir erneuern uns. Und wir wachsen über uns selbst hinaus. Der innere Mensch muss auch erneuert werden, nicht nur der äußere. Wenn wir innen eingerostet werden. Weißt du, wir wachsen und wir bleiben Kinder. Wir sollen Kinder sein, aber bewusst Kinder werden. Aber manche bleiben auf der bestimmten Stufe. Äußerlich sind sie schon so intelligent, äußerlich sind sie so weit entwickelt, aber innerlich so naiv, dumm und einfältig. Und nicht weiterentwickelt. Wenn man innen eingerostet ist, dann nützt nur eines, entschlacken. Also jetzt diese umgekehrte Form nach innen, entschlacken. Und man braucht wieder neues Feuer, das wieder sich neu entzündet in unseren Gebeinen. Die Bibel spricht immer wieder von Männern und Frauen, in uns brennt ein Feuer. Und bei vielen ist das Feuer verloschen, nur noch ein paar Kohlen, die glühen. Wir brauchen also eine geistliche Auffrischung, das ist Entrosten. Damit wir uns verstehen, um was es geht. Jesus sagt jetzt, wir sollen nicht Kinder bleiben, sondern Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so frisch, Kinder sind frisch. Die sind einfältig. Weißt du, und wir sind manchmal so kompliziert geworden, das ist auch Rost. Das ist so kompliziert. Wie geht es jetzt eigentlich? Was für Schema, welche Formel, wie formuliere ich das? Eigentlich, wir sollten ganz frei reden mit Gott, wie unser Schnabel gewachsen ist, freudig, glücklich und dann pfeifen. Du musst nicht immer beten. Wo steht es in der Bibel, dass du immer beten sollst? Pfeif mal ein Lied zur Ehre Gottes. Rühme den Herrn. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Alles, was Odem hat. Weißt du, wir sollten da ganz frei von der Verklemmung sein. Rost verklemmt uns. Und viele Christen sind verklemmt. Ich spreche jetzt allgemein von der Christenheit. Ich kenne die Christenheit seit 45 Jahren oder mehr, fast 50 Jahre. Und ich weiß, wie Christen sind das so. Immer wieder der gleiche Rhythmus, die gleiche Leier und das gleiche System. Man weiß, jeder hat schon seinen Sitzplatz irgendwo. Ja. Und weißt du, wenn du woanders ist, hast du eine andere Perspektive. Da siehst du was anders. Aber immer auf dem gleichen Platz. Nur in aller Liebe. Ich habe nichts dagegen, wenn ihr am gleichen Platz mal sitzt. Aber wir brauchen Bewegung, wir brauchen Veränderung in unserem Leben. Mal andere Ansichten. Und nicht immer so festgefahren. Viele Christen sind festgefahren. Und die Welt merkt es und sagt ja, was wollt ihr denn? Es lebt ja noch hinterm Mond. Weißt du, wenn man eingerostet ist, da braucht man also eine geistliche Auffrischung. Also geistlich werden wie die Kinder. Und Kinder sind spielerisch. Und wir sollten wieder lernen, spielerisch zu glauben, spielerisch zu lieben, spielerisch zu dienen. Nicht so kompliziert. Also wie mache ich das? Linker Fuß, rechter Fuß? Spielerisch. Kinder sind spielerisch. Sie sind kreativ. Und Kinder machen aus allem was. Sandburgen. Und die haben Fantasie. Weißt du, viele Christen sind eingerostet, sie haben keinerlei Fantasie mehr. Alles beim Alten so. Solange wir leben, sind wir Lernende, ihr Lieben. Höre nie auf zu lernen. Das gilt pauschal für alles. Und wer ausgelernt sein will, der muss auf dem Friedhof sich begraben lassen. Verstehst du, dort sind die Leute, die alles wissen, alles ausgelernt haben, nichts mehr Neues brauchen. Die sind reif für den Friedhof. Also ich glaube nicht, dass du noch reif, schon reif für den Friedhof bist. Wir sollten anfangen zu lernen, sich inspirieren zu lassen. Auch wenn wir die Bibel lesen. Weißt du, die Bibel ist, die hast du in 40 Stunden durchgelesen, wenn du fleißig liest. Aber die Bibel will ausgelebt werden, erlebt werden, erfahren werden. Es gibt noch so viel zu lernen. Und dann, du kannst noch so viel bewirken durch dein Wissen, wenn du dein Wissen umsetzt. Und das Gelernte einfach verwendest. Du kannst niemand weiterführen, es sei denn, du bist selbst weitergeführt worden. Und du kannst nur jemanden so weit begleiten und so weit inspirieren und so weit motivieren, wie du selbst bist. Deshalb lerne, lerne, lerne. Und ich sage das, ich musste 4, 5, 6 oder 10 Jahre in der Schule sitzen, da hing der Lenin. Damals hing auch noch der Stalin bei meiner Zeit auch noch an der Wand. Aber unterm Lenin stand es, lerne, lerne, lerne. Das war so sein Motto, das er den Schülern weitergegeben hat. Und ich habe eingeprägt, wenn ich im Schlaf lerne, lerne, lerne. Johannes, lerne. Sei neugierig. Und wir sollen neugierig sein. Was hat der Herr uns heute Abend vorbereitet? Was werden wir heute Abend erleben? Wie geht's heute Abend weiter? Neugierig. Natürlich, wir können durch Neugier auch in die Sünde verführt werden. Aus Neugier Rauschgift ausprobieren und dies ausprobieren, das können wir auch. Aber wir sollen nicht neugierig sein auf Dämonie und negative Dinge, sondern Neugier auf das Neues. Was hat der Herr mir heute vorbereitet? Und was kriege ich heute vom lieben Gott? Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Neugierig sein. So, ein Lehrer muss mehr wissen als der Schüler oder die Schüler. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, folget mir und lernet von mir. Lernet von mir. Also wir können von Jesus noch eine ganze Menge lernen. Und bevor Jesus seine Jünger aussandte, hat er sie gelehrt. Und dann sagt er, und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Das ist eine ganze Menge. Also entrosten. Es ist eine Tragödie unter den Christen, dass sie aufhören zu lernen. Sie werden Kirchenmitglieder. Sie werden unterhalten. Sie wollen unterhalten werden. Sie wollen konsumieren. Aber ich sage euch eines. Im Alter erntest du all das, was du in der Jugend gelernt hast. Was du in der Jugend gemacht hast. Was du in der Jugend entdeckt hast. Das erntest du alles im Alter. Und wenn du in der Jugend, in jungen Jahren, in der guten Zeit nicht viel gelernt hast, dann wunderst du dich, in meinem Alter, da kommt nichts mehr raus. Da passiert nichts mehr. Ist alles verkalkt. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Die Sprüche, die Weisheiten, die haben was in sich. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Das Wort ist so wahr. Das sollte in der Bibel stehen. Irgendwo in der Bergpredigt. Was du in der Jugend nicht gelernt hast, kannst du nachher im Alter mit deinem Gehirn nicht mehr. Ab 25 kannst du keine Sprachen mehr richtig lernen. Das ist Anstrengung, wenn du dann irgendwann eine neue Sprache lernen musst. Deshalb in der Jugend. Lerne, was du in der Jugend kannst, auch geistlich, nach der Wiedergeburt. Was du nach der Wiedergeburt gelernt hast, in den ersten paar Jahren, das kannst du. Und nachher, da bist du festgefahren irgendwo. Im Alter wird sich das alles verstärken, was man in der Jugend angefangen hat. Weißt du, wenn du in der Jugend hässlich gewesen bist und negativ gewesen bist und so weiter, das gibt im Alter nachher Auswüchse. Kleine Kerben zuerst irgendwo, kleine Verletzungen, die nicht aufgearbeitet worden sind. Das gibt dann riesige Kerben in dem Baum. Also was du nicht gelernt hast, was du nicht abgelegt hast, das steigert sich im Alter. Deshalb entrosten. Christen müssen entrosten. In dem Augenblick, wo du zum Heiland kommst, nicht nur entsündigt werden. Das ist auch wichtig, dass du entsündigt wirst. Aber diese ganzen Untugend, so leget ab, sagt die Bibel, was nichts taugt. Und das gibt's eine ganze Menge, was nichts taugt in unserem Leben. Wir haben zu lange Zunge, zu lange Ohren. Wir wollen immer wissen, was bei den anderen los ist. Interessier dich für dich selber und nicht für die anderen. Du hast mit dir selber genug zu tun. Kümmere dich nicht um die anderen. Lass die anderen machen. Die müssen selber verantworten, was sie machen und wie sie das machen. So im Alter, wenn du im Alter, in der Jugend sparen musstest, im Alter bist du am Schluss geizig. In aller Liebe, ich sage das wird passieren. Das kommt so. Ich kenne Leute, wenn ich so Leute studiere von ihrer Jugend und wenn ich so Leute, die im Alter hässlich sind, angucke, die waren in der Jugend böse, gemein, gehässig, immer ihr Dickkopf durchgesetzt und dann im Alter, die sind unausstehlich. Und dann tun mir die ganzen Pfleger leid. Die Sünden der Jugend, deshalb heißt es in der Bibel, Herr, gedenke nicht die Sünden der Jugend. Vergib mir die Sünden der Jugend, nicht des Alters. Im Alter begeht man zwar schlimme Sünden, und eigentlich im Alter wurden schlimme Sünden begangen. Denk an Abraham, denk an David und so weiter. Aber ganz schlimm sind die Sünden der Jugend. Die haben Nachwirkungen und deshalb, die müssen ausgemerzt werden. Sobald du es erkennst, sobald du gläubig wirst, du lernst im ersten Schuljahr unheimlich viel. Im ersten Lebensjahr lernst du unheimlich viel. Du entdeckst die Mutter, du entdeckst deine Geschwister, entdeckst den Vater, entdeckst die Umgebung, entdeckst die Tiere, wenn du welche hast oder die Eltern haben. Da entdeckst du alles, lernst die Sprache. So, wenn du ständig in der Schule Gottes bleibst und wenn du ständig umdenken lernst und Gott schult uns, damit wir kreativ sind, damit wir herrschen und die Sache im Griff haben in unserem Leben. Moses und Paulus, das waren ständig Lernende. Zuerst beim Gamaliel lernte oder zuerst dann lernte dann in der Wüste Arabiens und ich habe vom Herrn empfangen oder Moses lernte in Ägypten, lernt bei der Mutter Jochebed, also zu Hause das Gesetz Gottes und so weiter und dann bei den Ägyptern wurde unterwiesen in aller Weisheit Ägyptens. Es gab kein Gebiet, wo er nicht unterwiesen war. Und dann, das war nicht genug, lernte 40 Jahre noch in der Wüste. In der Hochschule Gottes. Und dann erst wird er eingesetzt im Reich Gottes und führt Israel. Deshalb, wir brauchen Menschen, die bereit sind zu lernen und nochmals zu lernen. Damit Gott uns gebraucht ist. Denn es geht ja um uns. Wir sollen im Reich Gottes etwas bewirken. Und eines Tages sollen wir mit Christus regieren. Glaub doch nicht, dass Gott Waschlappen gebraucht und seine Regentschaft. Ich glaube nicht daran. Sondern er wird nur Helden gebrauchen, die sich bewährt haben, die gelernt haben in seiner Schule. Die anderen, das wird das Fußvolk sein. Denn wir sollen mit Christus regieren, bei Christus sein alle Zeit. Dieser Thron, viele möchten am Thron Gottes hinkommen und am Thron Gottes sitzen. Aber wir müssen auch uns ausbilden für die Sache Gottes, für den Thron Gottes. Wir müssen uns qualifizieren, denn wir sollen ja göttliche Mitarbeiter werden. Und das fängt jetzt schon hier an, in dieser Welt. So, jeder hat die Gelegenheit zu lernen heutzutage, also auch bei Gott. Und ich denke, du lernst zuerst mal in der Welt, lernst von den Eltern, von der Familie, du lernst zuerst in der Schule, aber dann kommt die Schule Gottes, wo du dann bei Gott oder von Gott lernst. Du wirst von Gott gelehrt. Lass dich entrosten, ist mein Thema. Gott nimmt dich plötzlich in die Wüste. Und fast alle Heiligen sind in die Wüste genommen worden. Dann sitzen sie da und müssen dann einfach zuhorchen, was Gott ihnen sagt. Dann müssen sie lernen, stille zu sein. Weißt du, du musst vieles lernen, was du normalerweise in der Schule nicht gelernt hast. Das lernst du dann draußen in der Wüste Gottes. Weißt du, plötzlich stehst du vor ganz neuen Herausforderungen. Du lernst mit deiner Umgebung umzugehen, deiner Umgebung anzupassen. Die haben gelernt, da ganz neu die Situation in den Griff zu bekommen. Wie überlebe ich in der Wüste? Und wer in der Wüste überleben kann, der kann im Dschungel auch überleben. Das ist dann kein Kunststück mehr. Dann weiß er, wie man zurechtkommt mit den Dingen des Lebens. Aber nur in der Wüste kannst du Abstand nehmen von den Dingen, von dir selbst, von der Welt, von der Umgebung und so weiter. Dort kannst du wieder dich neu orientieren, dort kannst du umdenken, dort kannst du geistlich entrostet werden. Also das ist auch nicht so. Was brauche ich eigentlich, um zu überleben? Überlege einmal, was braucht ein Mensch? Wie viel Erde braucht der Mensch, hat Tolstoi gefragt und eine Geschichte geschrieben darüber. Wie viel Erde braucht der Mensch? Gar nicht so viel. Nur um ein Grab auszuschaufeln. Und solange du noch beim Alten bleibst, am Alten klebst und sagst, ja, das kann ich nicht aufgeben. Also ich kann auf alles verzichten, auf das kann ich nicht verzichten. Du kannst nichts Neues lernen, du bist nicht flexibel. Dann wird es bei dir keine großen Veränderungen geben. Wer was Neues lernen will, der muss zuerst mal den alten Ballast über Bord werfen. Prüfe alles und das Gute behalte. Und dann kannst du wieder was Neues und was Gutes bekommen durch die Gnade Gottes. Wir müssen zuerst mal leer werden. und das Gefäß muss schön ausgeputzt werden und dann kann was Neues hineinkommen. Lass dich entrosten. Du musst das Alte verlassen. Weißt du, bevor Gott dich was lehrt und bevor du in die Schule Gottes kommst, musst du dich von all den Dingen distanzieren, was bisher dein Leben ausgemacht haben. Und sie verließen ihre Netze, sie verließen den Vater, sie verließen diese Kompanie und sie sind jetzt in Jesu Nachfolge getreten. Und du siehst also, sie verließen. Und Jesus hat sie dann geschult, komm, folge mir nach. Sie verließen ihre Netze, sie verließen das, was sie so gefangen haben. Was sie, das war ihre Umgebung, ihre väterliche Lebensweise. Wenn du was Neues lernen willst, du musst von deiner väterlichen Lebensweise erlöst werden. Deshalb ist die große Pfingstpredigt auch. Lasst euch erlösen von diesem verkehrten Geschlecht. Weißt du, wir denken deutsch. Du musst auch von dem deutschen Rost entrostet werden. Von dem amerikanischen Rost entrostet werden. Oder dem jüdischen Rost entrostet werden. Wir müssen von diesen ganzen väterlichen Lebensweisen entrostet werden. Oder muslimischen Rost. Und dann merkst du plötzlich, was noch unter dem Rost alles drinsteckt und was noch zur Tiefenwirkung bewirkt. Solange wir noch von gestern reden, also du merkst, ob einer erneuert worden ist oder nicht, also früher, Geschwister, früher, da haben wir gebetet, früher, da lagen wir auf den Knien, früher haben wir die Hände erhoben und Gott gepriesen mit lauter Stimme, alle gemeinsam, früher sind wir auf die Straße hinausgegangen, früher haben wir Gott gedient, früher, oh, bevor der Prediger zum Schluss war, lagen wir alle auf dem Boden. Früher. Aber was ist jetzt? Es war einmal. So fängt dieses Märchen an. Früher, früher. Denke, solange wir noch von früher denken und von früher reden, haben wir nichts Neues dazugelernt. Bevor du etwas Frisches, Neues anfängst, eine neue Beziehung eingehst, gilt genauso für jede Beziehung. Du kannst keine neue Beziehung eingehen, es sei denn, du lässt die alte. Du lässt die Alte. Du musst also zuerst mal alles aufgeben, dich von allem lösen, die Probleme lösen und dann kannst du eine neue Beziehung eingehen. Das gilt auch für die Gemeinde. Nicht nur für die Ehe oder Freundschaft und so weiter. Nein, das gilt für alles. Du musst alles zurück mal lassen und dann jetzt eine neue Beziehung. Aber solange du auf mehrere Hochzeiten tanzt, kannst du nie eine richtige Beziehung eingehen. Entweder oder. So, bevor du etwas Neues, dich neu einrichtest, musst du erstmal die ganzen alten Möbel rausschmeißen, entmisten, entsorgen, die ganzen Altlasten. Und dann kannst du wieder anfangen, neu zu tapezieren, dich neu einzurichten. Das ist, wenn man geistig sein Leben neu orientiert. Und die meisten Christen machen das nicht. Die nehmen doch zu den Alten noch was Neues dazu und dann wieder was Altes noch dazu und die tun nichts raus. Entsorge das Alte, schmeiß es raus, entrümple es. Bevor du etwas Neues tust. Oder bevor man ein Feld bestellt, da muss man zuerst mal alles umpflügen und das Unkraut entfernen und dann erst wird gesät. Also zuerst einmal ein Umbruch passiert ist, nur dass wir uns richtig verstehen, das Feld muss umgepflügt werden. Nur dann kann was gedeihen und sich entwickeln. Aber wir wundern uns manchmal, da ist so viel Unkraut. Woher kommt das alles? Weil es nie richtig umgepflügt wurde, nie richtig bearbeitet wurde. Nur so kannst du jung werden, indem du wieder dich ganz neu in Gott verliebst. Ganz frisch, mit Begeisterung, mit voller Liebe. Die meisten sind heute nicht radikal genug. Also, sie lösen nicht alles auf und sie fangen nicht alles total ganz neu an. Sie denken, sie können auch das Alte noch irgendwie flicken. Jesus sagt, man flickt nicht auf dem alten Kleid einen neuen Lappen. Und man füllt nicht jungen Wein in alte Schläuche. Also man muss das Alte trennen und wieder ganz von vorne, ganz neu anfangen. Jesus sagt, ihr könnt nicht Gott und den Mammon zur gleichen Zeit dienen. Oder zwei Herren gleichzeitig dienen. Ihr könnt das nicht. Und das kannst du gar nicht. Probier's mal. Du wirst dich zerreißen. Deshalb lass dich entsorgen. Lass dich entrosten. Lass dich befreien von diesen Dingen. Gottes Schulungsprogramm ist ganz was anderes. Du musst wegsehen und aufsehen auf Jesus. Das werde ich morgen sagen darüber. Aber du musst zuerst mal von dem einen wegsehen. Du kannst nicht gleichzeitig den Boden und die Decke angucken. Den Boden und den Himmel. Entweder oder du schielst. Und manche schielen. Auch geistlich. Aber wie so viel schielende Christen. So. Du musst entweder das eine lassen und das eine liebst du und das andere hast du. Also Jesus sagt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Dem einen hängt er an und den anderen lässt er stehen. Und dieses Schulungsprogramm Gottes fängt an, dass du mit der Taufe dich trennst. Du fängst, wirst hinzugetan zur Gemeinde. Du fängst mit deinen Finanzen zu ordnen, fängst an den Zehnten zu geben, beteiligst Gott an deinem Leben, an deinem Alltag. Du fängst an, großzügig zu werden, du fängst mit der Liebe an, du fängst an, alle zu lieben, auch die Feinde, und deine Nächsten sind deine Feinde. Und gestern habe ich gesagt, sogar deine Hausgenossen sind deine größten Feinde. Deine Hausgenossen, was es auch immer ist. Gottes Entrostungskur, und ich sage dir, wie Gott einen entrostet, brauchst du keine Sorgen haben. Also ich werde es nicht tun und niemand anders braucht es auch an dir tun. Durch Reibung wirst du entrostet. Weißt du, Gott bringt Menschen in deine Umgebung, mit dem du anfängst, dich zu reiben. Durch Reibung wirst du entrostet. Das ist wie Gott einen entrostet, durch Kratzen. Jemand kratzt dich an. Jemand greift dich an. Durch Kämpfe, durch Auseinandersetzungen wirst du entrostet. Gott hat seine eigenen Techniken und Methoden, um uns zu entrosten. Da erlaubt er, dass du mit irgendjemand so in die Nähe kommst und der fängt an zu scheuern. Der fängt an zu scheuern und raspelt an dir rum. Verstehst du, so arbeitet der liebe Gott. Gott will, dass du anfängst, in dir nach innen zu gehen, dass du von innen sagst, was ist da falsch oder was kann ich anders machen, wie kann ich nachgeben, wie kann ich weicher werden, wie kann ich klar und wahr werden. Und da fängt es an. Gott lehrt dich dann plötzlich alle zu lieben, allen zu vergeben, allen gegenüber großzügig zu sein, so wirst du entrostet, so wirst du erneuert. Also das sagst du, das hätte ich nie vorher gedacht, dass ich das kann, über meinen Schatten zu springen. Gott lehrt uns, dass wir andere anfangen zu tolerieren. Christen können vieles nicht tolerieren in ihrem Leben. Es ist furchtbar. Es ist sehr traurig. Weißt du, was Toleranz bedeutet? Man will, dass man selbst toleriert wird, aber anderen großzügig gegenüber sein. Gott öffnet uns die Augen für uns selbst und wird plötzlich merken, mei, was ist mit mir los? Was ist mit mir los? Gott zeigt dein Inneres und Stück für Stück hält er dir so einen Spiegel vor. Und das ist die erste große Offenbarung. Das ist die erste große Offenbarung, die du erlebst. Gott hält dir den Spiegel vor. Mei, und das ist alles bei mir drin. Das ist alles in mir drin. Jetzt ist die Frage, willst du entrostet werden überhaupt? Dann musst du in die Werkstatt Gottes kommen. Das ist die Gemeinde. Und da gibt es diese Reibungen, weißt du, auf dem Sitzplatz. Diese Reibung. Willst du wirklich wissen, was Gott über dich denkt? Und er zeigt dir plötzlich, was in dir alles drinsteckt, wie undankbar du bist unter Umständen. Das ist auch so Rost. Alles so ein paar Kleinigkeiten. Wie ungehorsam du manchmal bist. Oder wie widerspenstig du manchmal bist. Das ist so lauter Rostkörnchen. Oder Rostspuren. Oder so stur, nein, das werde ich nicht tun. Da kann reden, so viel er will. Oder dass wir feige sind. Oder wankelmütig. Weißt du, das sind alles so Rostspuren in unserem Leben. Ich weiß nicht, heute fahre ich gute Autos, aber früher, meine Autos sind ja alle durchgerostet. Da nützt das ganze Spachteln da nicht. Und das ganze da Schweißen und alles, was man so damals früher gemacht hat. Bis die dann nachher kamen und einfach garantiert haben, das Auto hält so und so viele Jahre, ohne durchzurosten. Aber manche sind schon durchgerostet durch verschiedene Dinge. Man ist verletzbar. Ein Kratzer, verstehst du, und das bildet schon Rost. Ein Kratzer im Lack. Und du merkst, wie schnell das anfängt zu rosten. Nur ein Kratzer, eine Verletzung. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir unsere Verletzungen aufarbeiten, die in unserem Leben passieren. Und es passieren tagtäglich Verletzungen. Wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Weißt du, da gibt es so viele Fromme, die fragen, lieber Heiland, wie oft muss ich vergeben? 500 Mal am Tag. Mindestens. Das reicht ja gar nicht mal. So, er zeigt uns, wie weltlich wir sind, wie irdisch gesinnt wir sind, wie festgefahren wir sind. Weißt du, Gott will was von uns. Und dann sagen wir plötzlich, nein, wir sagen zuerst, Herr, gebrauch mich, alles will ich Jesus weihen. Und dann sagt er plötzlich, was da passieren soll. Oh Herr, kannst du nicht jemand anders schicken? Kannst du nicht jemand anders nicht sagen, dass er das tun soll? Herr, ich habe eine schwere Zunge, ich kann nicht sprechen. Schau, plötzlich haben wir ein Handicap, merken plötzlich, dass mit uns was nicht stimmt. Weißt du, Gott zeigt uns, wie faul wir manchmal sind. wie oberflächlich wir sind oder gleichgültig wir sind oder wie stolz wir sind. Nein, also ich nicht. Also wie die Toilette putzen, da sollen sie sich jemand anders suchen. Ja. Aber wenn ich richtig die Christen angucke und horche, Diener Gottes, auch Pastoren, viele haben im Klo angefangen. Nicht mehr Durchfall, sondern sie haben im Klo gearbeitet. Sie haben geputzt. Weißt du, mit Dienen fängt man an, und zwar mit der Drecksarbeit. Und dann merkt man plötzlich, wenn Gott uns den Spiegel vorhält, wie abhängig wir noch sind von dem, von der Menschenmeinung, von irgendwelchen Dingen, egal was. Wenn er dir so alles zeigt, weißt du, was dann passiert? Also ich weiß es von mir. Ich habe auch mal gebeten, lieber Gott, zeig mir, was mit mir los ist. Ich bete nicht mehr so, ich habe Angst zu beten. Wenn ich so bete, dann zeigt er mir tatsächlich und dann geht es drunter und drüber in meinem Leben. Er hat mir mal, ich habe gesagt, Herr, zerbrich mich. Du, und er hat mich richtig zu Kleinholz gemacht. Zerbrich mich, Herr, dass ich nicht mal mehr beten und nicht mehr glauben konnte. Und weißt du, da hat Gott mir etwas korrigiert und etwas gezeigt. Johannes, richte nicht die anderen, die nicht glauben können, die nicht beten können und die nicht mehr Gott vertrauen können. Jetzt siehst du, jetzt bist du selber da drin. Und ich war so froh, dass der liebe Gott mich wieder rausgeholt hat. Und weißt du, wir sind manchmal so stolz und eingebildet. Wir können so lange mit Jesus gehen und plötzlich rosten wir ein. Herr, wenn alle dich verlassen, ich werde dich nicht verlassen. Ich, Simon Petrus. Und er nimmt dann gleich einen Dolch mit und so weiter. Und du siehst, und dann weint er bitterlich. Dann weint er bitterlich. Dann merkt er plötzlich, was in seinem Leben los ist. Dann kommt dieser Rost raus. Weißt du, Rost kommt bei Christen als Tränen raus. So kommt Rost bei Christen raus. Dann weint man bitterlich. Mein Gott, weißt du, hast noch ein bisschen Erbarmen noch mit mir? Und in der Bibel heißt es, und da fiel wie Schuppen von seinen Augen. Da wurden plötzlich die Augen geöffnet. Was habe ich? Ich habe mich auf mich selbst verlassen. Ich habe auf mein Schwert verlassen. Ich habe mich auf die Regierung verlassen. Ich habe mich auf den Pastor verlassen. Ich habe mich auf die Gemeinde verlassen. Weißt du, was Gott will? Dass du dich allein auf ihn verlässt und auf dich selbst. Und sonst nichts. Ich predige ja die ganze Zeit in diese Richtung. Wer kapiert's, kapiert's. Weißt du, nur in der Gegenwart Gottes siehst du dieses Gegenüber, diesen Spiegel. Und da bist du entsetzt plötzlich, wenn du dich selbst siehst. Ich war mal mit meiner Familie im Deutschen Museum in München. Und es war interessant. Und da war ein Schloss Spiegelsaal. Also da waren verschiedene Spiegel. Und du bist reingekommen. Ich habe mich erschreckt. Ich komme rein und ich sehe mit meinem Gesicht als Adolf Hitler. Ich bin gleich rückwärts gegangen und habe nochmals nachgeguckt, wenn du reingekommen bist. Der Spiegel war so raffiniert hergestellt, dass du dich wie Adolf Hitler gesehen hast. Ich war so erschreckt. Und jeder sieht sich da, weißt du, und manchmal, dann gibt es nachher andere Spiegel dort gewesen, da hat man sich ganz dünn und schlank gesehen, habe ich gedacht, das ist wunderbar. Und im anderen Spiegel war man so dick wie ein Fass. Weißt du, und wir möchten hier immer gern, und dann habe ich gesagt, nein, ich möchte in dem Spiegel so sehen, wo ich mich real sehe, wie ich wirklich bin. Und am Schluss habe ich gar nicht mehr geglaubt, dass ich, wenn ich im Spiegel geguckt habe, und ich habe eine Phase gehabt in meinem Leben, wenn ich im Spiegel geguckt habe, habe ich geglaubt, der zeigt mich gar nicht richtig an. Das bin ich gar nicht mehr. Wenn man dann nur die Runzeln sieht oder die grauen Haare sieht oder dieses oder jenes sieht, man ist entsetzt über sich selbst. Aber ich war so entsetzt, als ich dann den Adolf Hitler vor mir hatte und das waren meine Gesichtszüge. Und da war eine Botschaft, in jedem steckt ein Verbrecher, in jedem steckt ein Heiliger. Hat die Mutter in Bernau gewusst, als sie den kleinen Jungen auf den Arm hielt, dass das mal ein Verbrecher wird? Hat er nicht gewusst, was aus meinem Menschen geworden ist. Wenn bestimmte Dinge in seinem Leben hineingekommen sind, wenn er negativ beeinflusst wurde, und wenn wir nicht aufpassen, wer und was uns beeinflusst, dann gehen wir in diese falsche Richtung. Aus uns kann ein Teufel werden und aus uns kann ein Heiliger werden. Es liegt immer an uns selbst, was wir werden. Also nur in der Gegenwart Gottes, da siehst du, wie du bist und dann schreist du wie dieser Saul, wie dieser Paulus in Römer 7, ich elender Mensch, wer wird mich von den Banden des Todes erlösen? Ich elender Mensch. Plötzlich, wenn du in der Gegenwart Gottes bist, merkst du, in mir wohnt nichts Gutes. In mir wohnt nichts Gutes. Die meisten Menschen wissen nicht, was mit ihnen los ist, bis der Heilige Geist ihm diese Menschen Selbsterkenntnis schenkt, bis er das Licht Gottes erblickt, bis er geöffnete Augen bekommt. Du siehst dich im Spiegel Gottes. Also Gott will unsere Augen schärfen, dass wir sehen, wie wir sind und was wir sind und wie rostig wir sind. Wie viel Rost wir denken, bei uns ist alles in Ordnung. Bis wir den Glanz Gottes sehen und uns vergleichen. Also so ein rostiger Schlüssel, der oxidiert hier. Weißt du, wir brauchen geschärfte Augen, damit wir prüfen und begreifen können, was der Wille Gottes ist. Und deshalb, Lernen ist nichts anderes als Wetzen, Schärfen, den Geist schärfen. Und dann kann das wieder von vorne beginnen, kann das wieder weitergeben. So, du hast erst was gelernt, wenn du verstanden hast, wenn du dieses Aha sagen kannst. Und das musst du selber erleben und selber erfahren, dieses Aha. Ich kann dir viel sagen und vieles erklären, aber erst dann dieses Aha. Und es reicht auch nicht, dieses Aha. Du hast erst etwas verstanden, wenn du anfängst zu tun, das, was du verstanden hast, Täter des Wortes zu werden. Also lass dich geistig entrosten, ist meine Botschaft. Erlaube Gott, dass er dich lehrt. Weißt du, und er geht Lektion für Lektion, Abschnitt für Abschnitt. Und er versucht, dich in verschiedene Bereiche hineinzuführen. Wenn du da warst, jetzt diese Lektion gelernt hast, versetze dich in die nächste Klasse und er heiligt dich. Er heiligt dich. Und weißt du, heiligen ist entrosten. Immer mehr, wir werden in sein Angesicht verwandelt, wir werden ihm immer ähnlicher werden. Rostende Christen sind immer konsumierende Christen. Weißt du, sie wollen nur konsumieren. Sie geben nichts ab. Nur aufnehmen. Also das, so beginnt dieses Oxidieren. Alles aufnehmen, aber nichts aufgeben und nichts weggeben und nichts loslassen. Das ist also, wie man rostet. Also wenn du entrostet werden möchtest, fang an zu dienen, was es auch immer ist. Lerne das Gehörte umzusetzen. Stehende Gewässer stinken schnell. So wie eine Kloacke, da will niemand mehr vorbeigehen. Also fang an zu dienen und wir haben in diesen Tagen gehört, am Mittwoch, fang an zu Hause zu dienen. Geh nach Hause und erzähl deinem Leben, was der Herr alles bei dir getan hat. Der Dienst des befreiten Gadareners beginnt zu Hause. Nicht irgendwo draußen, zu Hause. Die Bibel spricht also von der ersten Liebe. Weißt du, man kann in einer Gemeinde sein, die ist voller Action, aber da fehlt eines, die Liebe. Und die ist eingerostet. Die Liebe zu Gott. Nicht nur zu den Nächsten. Man liebt vielleicht, man drückt noch die anderen und küsst noch die anderen, aber die Liebe zu Gott. Man macht das alles nur aus Pflicht. Und es ist ein großer Unterschied, ob ich etwas aus Pflichtbewusstsein tue, weil ich verpflichtet bin, weil es anständig ist und weil es sich gehört. Oder ob ich aus Liebe tue. Und wenn ich aus Liebe etwas tue, dann mache ich gerne. Dann muss man mich nicht nötigen. Man muss mich nicht einladen. Man muss mich nicht anrufen. Kommen Sie bitte. Nein, du bist da und man muss dich bremsen. Das ist, wenn man aus Liebe was tut. Es fehlte in der Gemeinde an Liebe. Sie hatten reine Lehre, sie hatten Apostel, sie haben Ämter, sie hatten biblische Ordnungen. Aber sie hatten Liebe nicht. Liebe zu Gott. Man kann eine perfekte Gemeinde sein, aber ohne Liebe. In Jesaja 48, Vers 17, Gott lehrt uns zu unserem Vorteil, was er von uns will, was seine Absicht sind, wie er uns entrosten kann. Und dann reibt er an uns. Ich, der Herr, euer Gott, sage euch, was ihr tun sollt und wie ihr leben sollt. Meine Weisungen sind gut für euch. Achtet deshalb auf meine Gebote, dann werdet ihr Frieden haben und es wird euch an nichts fehlen. Also, du wirst entrostet, wenn du auf seine Gebote achtest und wenn du auf seine Weisungen achtest und das, was er zu deinem Herzen sagt. Die innere Stimme ist so wichtig. Nicht nur, was du im Kopf hörst oder durch die Ohren hörst, oder durch die Augen siehst, nein, was dein Herz dir sagt. Und dann geht's weiter. Dann werdet ihr Frieden haben und es wird euch an nichts fehlen. Euer Wohlstand wird ansteigen wie ein Strom, wird er sich ausbreiten wie eine Woge des Meeres. Also Gott will uns lehren. Und wenn er das anfängt mal, dann wirst du plötzlich erfolgreich sein. Dann klopfst du an und die Tür geht auf. Bewirbst dich und du wirst angenommen. Und dann bekommst du plötzlich nicht nur eine Arbeitsstelle, sondern gleich drei. Und du kannst wählen, welche Stelle du das willst. Weißt du, Gott will uns lehren, wie man betet. Du lernst beten nur bei Jesus. Jesus hat seine Jünger gelehrt, das große Vaterunser. Und du wirst von Gott belehrt. Jesus hat seine Jünger belehrt. Deshalb ist es so wichtig, dass wir lernen von ihm und bei ihm, in seiner Schule. Also zuerst einmal kommt die Grundschule, dann kommt die Bibelschule und dann kommt die Schule Gottes. Und in der Schule Gottes fängst du erst dann richtig zu lernen und zu studieren. Das ist die Hochschule. In der Bibel heißt es, jaget nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Wie macht man das? Jaget nach der Heiligung? Du kannst dich selber nicht heiligen, aber du musst begehren die Heiligung. Herr, heilige mich, mach mich vollkommen, mach mich rein. Mach mich so, wie du mich haben möchtest. Erforsche mich, Gott, und guck, wie ich lebe. Wenn wir uns von Gott entrosten lassen wollen, dann steigt unser Wohlstand. Wenn wir bereit sind, uns von Gott entrosten zu lassen, dann steigt unser Segen. Wenn wir bereit sind, uns entrosten zu lassen von Gott, der Heiligung nachzujagen, geheiligt werde dein Name, dann steigt unser Sieg, unser Erfolg, dann steigt unsere Kraft, dann steigt unser Glaube, dann wachsen wir plötzlich. Wenn wir vom Herrn anfangen zu lernen, dann brechen wir zu neuen Ufern auf. Dann fangen wir Dinge zu ernten, die wir gar nicht gesät haben. Und das ist Christentum. Weißt du, Christentum, neutestamentliches Christentum ist, sie haben nicht gesät und sie ernten doch. Sie haben die Städte nicht gebaut und sie bewohnen doch. Sie haben den Garten nicht gepflanzt und sie ernten doch. Warum? Wir leben auf Kosten Jesu, auf seinem Erbe. Und wir ernten ohne aufzuhören, 12-mal im Jahr. Und dann tun sich die Fenster des Himmels auf, wenn wir anfangen, auf Gott zu hören. Wenn ihr meine Weisungen hört und so weiter. Ein Tropfen Öl, ein Tropfen der Salbung Gottes. Und das ist, wie wir entrostet werden. Caramba. Sprühst rein und wartest ein paar Minuten oder ein paar Sekunden. Und man ist wieder beweglich. Und man ist nicht mehr schwerfällig. Und man quietscht nicht mehr. Viele Christen quietschen viel zu viel. Weißt du, was das heißt, quietschen? Sie reden, regen sich auf. Quietschen ist also Spannung, durch die Reibung, die nicht verkraftet wird, dann fahren sie sich schließlich fest und fressen sie sich fest. Und dann fressen sie sich auf etwas, wo sie nicht mehr weiter können, weder die eine Seite noch die andere Seite. Christen neigen immer dazu, sich immer festzulegen. Nach 3 Jahren, Gott schenkt Erweckung, Gott segnet, das Feuer bricht durch. Aber nach 3 Jahren ist die Erweckung abgeflaut. Dann kommt Organisation, dann kommt der Menschengeist, dann wird angefangen zu kontrollieren. Das fängt an zu rosten. 3 Jahre, Gott hat gesegnet. Weißt du, dann sucht man den Herrn nicht mehr so wie früher. Man ist nicht mehr so einmütig, ein Herz und eine Seele. Die ersten Christen waren ein Herz und eine Seele. Sie ließen nichts dazwischen reinkommen. Aber nach einer Weile kam dummes Geschwätz dazwischen. Und dummes Geschwätz ist Rost im geistlichen Leben. Weißt du, hast du schon gesehen, wie die Schwester aussieht und wie der Bruder da aussieht und wie der sich da benimmt? Weißt du, dann kommen Traditionen, dann geht es um Macht und Geld. Nach 3 Jahren. Ich habe mal Erweckungsgeschichte studiert und mich damit beschäftigt. Weißt du, nach 3 Jahren hört jede Erweckung auf, egal welche. Nach 3 Jahren. Da kommt der Teufel und schleust irgendjemand rein. Dann kommt Liturgie, dann kommen menschliche Normen, dann wird die Freiheit des Geistes gedämpft und begrenzt. Nein. Und da geht das Spontane verloren, das Prophetische geht verloren, die Vision geht verloren, die Orientierung geht verloren. Aber was wollen wir eigentlich? Wozu sind wir berufen? Und dann verlöscht das Feuer, weil man träge und plump, schwerfällig, man verfällt wieder in Judaismus, in Gesetzlichkeit. Oder in menschlichen Dogmen wird man katholisch wieder, in aller Liebe. Reich Gottes, weißt du, man fängt im Geist an und man hört im Fleisch auf. Das ist, wie man Rost versteht, was ich heute sagen will. Weißt du, wir fangen im Geist an, im Feuer an. Halleluja, und wir könnten die ganze Welt aus den Angeln heben. Und dann wird man fleischlich, menschlich, irdisch. Gott braucht immer Freiheit, um zu wirken. Freiheit des Geistes. Und weißt du, wenn dann das Menschliche kommt, wird es immer enger und enger und enger. Und dann kommst du fast gar nicht mehr durch. Wer kann noch selig werden nachher? Das wird so schlimm. Es geht um Gottes Willen und es geht nicht um materielle Bedürfnisse, wenn wir beten. Das kannst du feststellen, dein Gebetsleben. Weißt du, Gott, ich schenke mir eine Arbeitsstelle. Es ist gut, du kannst darum bitten. Und Gott wird dir eine Arbeitsstelle schenken. Aber wenn es nur noch Arbeitsstelle ist, nur noch Wohnung ist, nur noch die Beziehungen sind, nur noch das Irdische und Materielle und das Finanzielle ist. Weißt du, wir sollten aufhören, um materielle Dinge Gott zu bitten. wahre Kinder Gottes beten im Geist und der Wahrheit an und die beten Gott an. In erster Linie wird Gott angebetet, wird Gott gepriesen, wird Gott gerühmt, wird Jesus gerühmt, wird der Heilige Geist gepriesen. Und dann, wenn dir nichts mehr einfällt, dann kannst du sagen, lieber Gott, ich brauche noch neue Schuhe, eine neue Jacke, eine neue Krawatte oder sonst etwas. Verstehst du? Dann, Jesus erzählt ein Gleichnis. Er sagt, wenn der Knecht vom Acker zurückkommt, vom Feld zurückkommt, dann kommt der Herr und sagt, du zieh die Schürze an und diene und tisch mir am Tisch. Und erst wenn der Herr zufrieden geworden ist und bedient worden ist und satt geworden ist, dann putzt er sich ab, legt den Lappen auf die Seite und sagt, so mein Knecht, das ist noch für dich da. Ernähre du dich und stärke du dich. Du hast jetzt schwer gearbeitet den ganzen Tag. Du siehst, um was es geht. Gott will zuerst bedient werden und nicht, dass wir bedient werden. Lieber Gott, mach das und das. Hör mal die Christen. Wir sollten uns manchmal mal beim Beten ein Tonband aufstellen und mal aufnehmen, was wir zusammen beten. Und dann können wir das Gebet mal prüfen. War das Gebet geistlich oder war das Gebet materiell oder irdisch? Und um was haben wir gebetet? Weißt du, und wenn wir Gott anbeten und Gott preisen, dann hört dieses ganze Selbstbemitleiden und das ganze Selbstbedauern auf, da hört, weißt du, da beginnt die Erneuerung. Du bist entrostet in der Herrlichkeit Gottes. Moses war in der Herrlichkeit Gottes und als er dann runterkam, er strahlte von der Herrlichkeit Gottes. Der Heilige Geist will uns neue Wege führen und uns herausfordern. Aber das kannst du nur, wenn du nach oben schaust, auf Gott blickst. Er will uns neu füllen. Und wir müssen bereit sein und offen sein und empfänglich sein für das Neue, was Gott uns geben will. Herr, ich will haben, was du hast, was du mir im Angebot mir mitgeteilt hast, dein Wort mir mitteilt. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen und Herr, ich will auch auf dieser Baustelle sein. Und Jesus baut seine Gemeinde und weißt du, was für eine Gemeinde er baut? Ohne Rost. Die Bibel sagt, ohne Runzeln und ohne Flecken. So eine Gemeinde baut der Herr. Also, ich will meine Gemeinde bauen und ich möchte auch einer sein ohne Rostflecken. Eine Gemeinde ohne Rostflecken. Ohne, dass man Menschen in irgendeine Kategorie, in ein Schema, in eine Schublade steckt oder sich selber stecken lässt. Weißt du, ohne Rassismus oder da ist kein Jude mehr, da ist kein Grieche mehr, da ist kein Mann mehr, keine Frau mehr. Wir sind eins in Christus. Da gibt es diese ganzen Standesunterschiede nicht mehr. Arm und reich, groß und klein, dünn und dick. Wir sind alle gleich vor Gott. Krank und gesund. Weißt du, wir gehören zur Gemeinde. Zur Gemeinde gehören Gesunde und Kranke. Habt ihr das kapiert? Starke und Schwache. Und der Starke soll die Schwachen tragen. Dafür sind die Stärken da. In der Gemeinde Jesu sind wir alle gleichwertig letztendlich. Wir kriegen alle den gleichen Lohn. Wir sind aus Gnaden selig geworden. Und das kann sich niemand rühmen und sich was einbilden. Und deshalb, wir sollen uns entrosten lassen. Ja, ich bin besser, ich bin schneller gewachsen. Ich frage manchmal so Christen, wo auf die Jungbekehrten schimpfen. Und es gibt Christen und sagen, wisst ihr das nicht? Kapiert das nicht? Wisst ihr nicht, wie man sich im Haus Gottes benimmt? Dann frage ich immer, und wie war es mit dir? Wie lange hast du gebraucht, bis du es kapiert hast? Manche sind nach 30 Jahren noch nicht so schlau geworden. Verstehst? Wir brauchen Zeit. Und wir vergessen, dass wir auch in Kinderschuhen steckten und Kinderkrankheiten durchgemacht haben. Und wir haben es vergessen, dass wir mal Kinder gewesen sind. So, wir sind eingerostet. Deshalb werdet wieder ganz neu wie die Kinder. Verfolge deine Ziele, die Gott in deinem Leben gesteckt hat. Und wer hat euch aufgehalten? Habt ihr so schön mitgearbeitet, seid so fest im Herrn gewesen. Wer hat euch abgehalten? Und da waren einige Judaisten, die haben gesagt, ihr müsst euch beschneiden lassen. Dann haben die wieder was anderes erzählt. Die Gnostiker wieder was anderes erzählt. Weißt du, und so sind wir aufgehalten worden. Wir haben viel zu viel mit anderen Leuten und anderen Lehren und anderen Irrlehren beschäftigt. Wir sollten uns auf den Heiligen Geist konzentrieren und die Bibel. Und dann kommen wir wieder klar. Kommen wieder zum neuen Glanz. Weißt du, ich habe in meinem Leben eine Phase gehabt, irgendwo, Herr, gib mir meinen kindlichen Glauben wieder. Und ich habe meinen Glauben versaut durch fromme Bücher. Weißt du, da schenkt mir jemand, und der Teufel weiß, wie er einen einfangen kann, dann schenkt mir jemand Verführung der Christenheit, so ein Buch da irgendwie, oder sanfte Verführung der Christenheit. Lesen Sie einmal, du, das ist ganz interessant, hochaktuell. Und ich lese, und alles, was ich da drin finde, sind Leute, die ich kenne sogar. Dr. Show, Reinhard Bonnke und was weiß ich alles. Weißt du, alle Männer Gottes und Frauen Gottes, die, mit denen ich sogar so, selber zu tun gehabt habe, die sind nichts und die haben Fehler. Und letztendlich, wenn du irgendwo anguckst, alle Menschen haben Fehler. Ich und du, wir haben beide alle Fehler. Wir sind alle fehlerhaft. So, keiner ist vollkommen. Nobody is voll perfekt. So, und dann habe ich gesagt, oh lieber Gott, wer wird da noch selig eigentlich? Und habe angefangen, an allem möglichen Zeugs zu zweifeln. Leute, schmeißt das ganze fromme Zeug in den Müllhaufen und in Mist, in Container und liest nicht so viel und hört nicht so viel und hört nicht auf den, auf die Brüdergemeinde, hört nicht auf die Charismatiker, hört nicht auf die und jede. Hört auf mit dem ganzen frommen Quatsch. Hört auf Jesus und den Heiligen Geist und auf sein Wort. Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, ich möchte meinen kindlichen Glauben haben. Was kann ich tun? Und dann hat der Herr mir eine Frage gestellt. Wie hast du deinen kindlichen Glauben verloren? Als ich diese Porno, geistlichen Pornoliteratur, Pornoheft gelesen habe, Verführung der Christenheit. Verstehst du? Dann habe ich es verloren. Und wisst ihr, wie ich da frei geworden bin, als ich dieses Pornobüchlein in den Müll geworfen habe? Es gibt auch religiöse und geistliche Pornografie. Das macht die Christen kaputt. Dann erlebst du nichts mehr. Dann wird alles kompliziert gemacht. Und dann habe ich in den Müll geworfen und dann habe ich gesagt, Heiland, ich bin so froh, dass ich dich habe. Und ich will niemand anders als nur dich. Und nochmals nur dich. Herr, ich liebe dich, egal was die machen. Die müssen alle Gott selber verantworten und nicht ich für sie. Ich werde für die Leute nicht Rechenschaft ablegen müssen. Die werden vor Gott stehen und ich weiß nicht die Gründe, warum, wieso und weshalb die das und jenes gemacht haben. Aber mir ist es vollkommen egal. Herr, es geht um mich. Gib mir meinen kindlichen Glauben wieder. Und dann habe ich plötzlich, aber lieber Vater, lieber Jesus, lieber Heiland. Und von dem Augenblick, ich will nicht mehr zurückgehen. Und ich schmeiß alles, was kritisch ist. Ich lese keine kritische Literatur. Ich gucke mir das an und wenn ich schon den Verlag sehe, reicht's mir. Dann reicht's mir schon. Dann kümmere mich nicht mehr, was da drin ist. Selbst wenn es noch so viel drin ist. Weißt du, dann weiß ich, die Leute kritisieren und Kritik zieht mich runter. Mich baut Ermutigung auf. Und ich muss mich nicht mit allen möglichen Rost mich beschäftigen. Ich bin kein Schrottsammler. Der Heilige Geist zeigt mir wieder die Vision und ich habe mich so an Jesus gefreut und war so glücklich in Jesus. So, und die Freude am Herrn ist unsere Stärke, Leute. Und der Teufel will, dass wir die Freude am Herrn verlieren durch so einen frommen Käse. Kinder Gottes sollen fröhlich sein, sollen glücklich sein, sollen dieselbe Seelensprache sprechen, wie der Heilige Geist spricht. Einfach Gott anbeten, ob du verstehst oder nicht. Vollkommen egal. Weißt du, einfach tu's. Und wenn du das tust, ehrlich und aufrichtig, dann wirst du auch akzeptiert, wenn du ehrlich tust, vom Herzen. So vom Herzen. Wir als Gemeinde leben in der Endzeit. Der Abfall wird groß sein, das wissen wir. Der Rost nimmt zu, ist alles zugedeckt, schon eingerostet. Aber der Herr Jesus wird kommen und wird seine Gemeinde erlösen und er kennt die Seine. Er kennt die Echten. Also lass dich geistlich entrosten. Und das ist ein Appell, was Gott mir gegeben hat, was ich euch hier weitergeben soll. Weißt du, wir sollen an uns selbst anfangen zu arbeiten. Wir sollen an uns selbst anfangen zu arbeiten, um uns selber zu kümmern. Wir haben genug Dreck am Stecken. Ob du es glaubst oder nicht, wir müssen jeder mit sich selber fertig werden. Und wenn du mit dir selber fertig bist, dann wirst du erst dann mit dem Splitter in deines Bruders Auge dich beschäftigen. Mit dir selber zuerst mal klarkommen. Für uns selbst sorgen und uns selbst im Herrn festmachen. Der Teufel wird alles dran setzen, dass wir unsere Seligkeit verlieren, unsere Freude verlieren. Dann kriegst du so ein Heftchen, was ich für Traktate in die Hände kriege oder zugeschickt kriege oder zugemailt. Weißt du, dann gibt es welche da, die schimpfen über, dass Frauen predigen oder dass das in der Gemeinde ist oder dass das in der Gemeinde ist, wie die Gemeinde Jesu, die geht bald unter. Die Gemeinde Jesu ist schon 2000 Jahre alt. Die hat schon viele Krisen überlebt. Sie wird auch diese Krisen, die Endzeitkrisen überleben. Und die Bibel sagt, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Wir wissen, dass es so schlimm wird. Aber wir wissen, der Herr hat alles unter Kontrolle. Der Herr hat alles unter Kontrolle. Der Teufel wird alles versuchen, um uns die Hoffnung zu nehmen, den Glauben zu nehmen, dass wir den Heiligen Geist aufgeben. Und ich bedauere viele Christen, die haben im Geist angefangen, die waren, sind erfüllt worden mit dem Heiligen Geist, sprachen in anderen Zungen, lobten Gott in anderen Zungen und jetzt distanzieren sich von diesen Sachen. Und weißt du, was das ist? Sünde wider den Heiligen Geist. Und dann wundern sie sich, warum sie nicht mehr im Feuer Gottes stehen, warum bei ihnen nichts vorwärts geht, warum ihre Gebete nicht erhört werden. Und dann kasteien sie sich selbst noch und denken, mit ihrer Übung können sie was erreichen. Weißt du, viele wundern sich, warum sie mit leeren Händen dastehen, weil nichts da ist. Gott gibt uns feine Sachen, auch der Heilige Geist. Jesus sagt, niemand wird einen Teufel bekommen, wenn er um den Heiligen Geist bittet. Und er bringt ein Gleichnis, wenn jemand um Fisch bittet, wird er nicht eine Schlange bekommen. Und wenn er um Brot bittet, wird er keinen Stein bekommen. Also wenn ich ehrlich mit Jesus rede, muss ich keine Angst haben, dass ich einen Dämon bekomme. Oder wenn ich in Jesu Namen bete, dass ich Jesus verfluche, dann kommen die Leute, weißt du, die Heiden können auch in Sprachen beten. Ja, der Teufel kann auch in Sprachen beten. Aber ich bete im Namen Jesu und nicht in irgendeinem anderen Namen. Ich bete auch nicht mit meiner Sprache, sondern wie der Geist gibt, auszusprechen. Und Paulus sagt, niemand verflucht Jesus, wenn er in Sprachen betet. Wenn ich im Namen Jesu, und ihr werdet in meinem Namen in neuen Sprachen reden, Halleluja, in meinem Namen Teufel austreiben, in meinem Namen, wenn ihr was Giftiges trinkt, wird es euch nicht schaden. Wenn du was Giftiges liest, wird es dir gar nicht schaden. Wenn du was Giftiges hörst, wird dir gar nicht schaden. Und wenn du im Giftfass mal eintauchst und untergehst und wieder rausgezogen wirst, du wirst nicht vergiftet werden. In meinem Namen, sagt Jesus, ich werde euch alle entgiften, entrosten. Das ist mein Thema, darüber spreche ich. Gott liebt seine Kinder und ist um sie besorgt. Er ist sehr besorgt um seine Kinder. Gott gibt heute seinen Kindern außerordentliche Endzeitgaben. Und ich möchte noch etwas sagen, was Gott mir in diesen Tagen gezeigt hat. Weißt du, die ersten Christen haben besondere Gaben gehabt, apostolische Gaben. Aber in der Endzeit gibt Gott seinen Kindern Endzeitgaben, besondere Endzeitgaben. Und weißt du, was die besonderen Endzeitgaben sind? Widerstandskraft, Durchhaltevermögen, Stehvermögen, Geduld. Das sind die Endzeitgaben, dass wir dem Herrn die Treue halten bis zum letzten Blutstropfen. Und damit wir entschieden nach dem Reich Gottes trachten können. Das sind diese Endzeitgaben, die Gott uns seinen Kindern gibt. Und damit wir nach dem Reich Gottes trachten können, das Reich Gottes leitet die Gewalt und alle, die Gewalt anwenden, die reißen an sich. So heißt es in der Bibel. In der Endzeit leitet das Reich Gottes Gewalt. Wir sind in einer ganz neuen Phase der Heilsgeschichte getreten. Weißt du, die Welt spricht von der neuen Weltordnung und Amerikaner, Israelis und Engländer und Deutsche, die machen alle mit. Diese Globalisierung ist im vollen Gang, aber wir ordnen uns im Reich Gottes unter. Für uns ist das Reich Gottes. Dein Reich komme, nicht die neue Weltordnung. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Gott macht es ganz anders, nicht wie die Humanisten. Gott bringt die Seinen zusammen. Da fragt man dich, bist du evangelisch, bist du katholisch, bist du Pfingstler, bist du Baptist, bist du Methodist? Mich interessiert das ganze Shit nicht. Mich interessiert die ganze Sache nicht. Weißt du, ich bin Kind Gottes. Und wenn der andere Jesus Herr nennen kann, ist mein Bruder und meine Schwester. Der Herr bringt die Seinen zusammen. Deshalb haben wir auch hier keine Mitglieder. Wir sammeln keine Mitglieder. Wollen wir auch gar keine. Wir gehören zum Leib Jesu oder gar nicht zum Reich Gottes. Der Herr Jesus sammelt Einzelne und nach der Bibel wird ein Überrest selig werden. Die Kirchen werden alle zerstört werden, die Gemeinden werden alle zerstört werden. Ein Überrest, weißt du, wie viel das ist? Vielleicht eine Handvoll, wird selig werden, die von Gott betreut, bearbeitet wurden. Jeder Einzelne. Jesus hat seine Jünger einzeln gesammelt, einzeln berufen, einzeln gesammelt und ging den Einzelnen nach. Und das ist wieder, wie wir entrostet werden. Gott geht uns Einzelnen nach, jedem Einzelnen. Geht dir und mir nach. Und er nimmt jeden Schrott. Verstehst du? Und dann fängt er an zu polieren. Und er macht aus jedem Schrott noch was Wertvolles drauf. Aus diesem Überrest, wenn er entrostet wird und poliert wird. Und er will der Welt demonstrieren. Ihr habt den oder die gar nicht gewollt. Leute, ihr habt die alle abgeschrieben. Ihr habt die mal vom Schrottplatz geworfen. Aber ich habe sie erwählt. Das, was nichts ist vor der Welt. Und ich habe dann poliert und poliert und poliert und poliert. Ihr habt sie abgelehnt. Ihr habt sie verachtet. Ihr habt sie gar nicht wert geachtet. Aber für mich waren sie Gold wert. Für mich waren sie Gold wert. Und dann schaut er, gucken, was hat er aus dem noch gemacht. Und Gott sucht sich die Klötze, die nichts mehr sind. Michelangelo geht in Florenz am Hof der Medici vorbei und dann sieht er da so einen Steinklotz und da hat jemand sich als probiert und mal irgendwie was versucht rauszuhämmern und er sagt, könnte ich diesen Klotz haben? Ja, keiner will das haben, nehmen Sie. Und wisst ihr, was Michelangelo aus diesem Stein, vermurksten Stein gemacht hat? Den jungen David. Ein Meisterwerk. Und alle staunten. Was hat er aus diesem Stein gemacht? Weißt du, wir werden staunen in der Ewigkeit, wenn wir einmal vor Jesus stehen. Was hat er aus dem Kerl gemacht? Oder aus dem Mädel gemacht? Was hat er bloß aus dem gemacht? Weißt du, und wir sind berufen, König und Priester zu sein. Und dann arbeitet der Herr. Und dann Michelangelo hat gesehen, in dem steckt was drin, in diesem Klotz. Und Gott sieht, in dein Leben steckt was drin. Und da fängt er an zu hämmern. In Stuttgart, wir haben Freiversammlung jeden Sonntag gehabt oder jeden Donnerstag, Freiversammlung auf dem Königsplatz gehabt und daneben hat sich so ein Steinmetzig angefangen zu arbeiten und zu hämmern und eines Tages war er ziemlich fertig und dann hämmert er noch, sage ich, wenn Sie noch weitermachen, bleibt von dem Stein nichts mehr übrig. Dann sagt er, wissen Sie, ich habe eine Idee und ich werde meine Idee in diesem Stein verwirklichen. Und Gott hat eine Idee von deinem Leben und dann klopft er, manchmal denkst du, jetzt werde ich bald aufgerieben. Von mir bleibt nichts mehr übrig. Gott arbeitet an uns, ihr Leute. Hab keine Angst. Gottes Bürste entrostet uns gründlich und bringt uns Politur und Hochglanz. Ein Künstler sollte da in altem Rom eine Gottheit herstellen und dann hat er den Rücken bearbeitet. Dann kommt jemand vorbei und sagt, wissen Sie, die Menschen sehen nicht den Rücken, denn das kommt ja nachher, das steht oben und niemand sieht den Rücken, ist zur Wand gekehrt. Niemand sieht es. Und dann sagt der Künstler, ja, Menschen sehen es nicht, aber die Götter sehen es. Die Götter sehen es. Weißt du, deshalb arbeitet Gott an den Stellen, wo die Menschen nichts sehen, wo die Götter sehen. An den Stellen arbeitet er bei uns, wo nur Gott sieht. Und die ist ihm so wichtig, sein Rücken, dein Rücken. Der Heilige Geist, er wirkt manchmal und feilt und bohrt und schleift und schmirgelt an uns. Der Feind hat dich verrosten lassen, hat sich um dich gar nicht gekümmert, dich liegen gelassen. In deinem Blut bist du fast verblutet. Du bist wertlos für ihn und hat dich mit Füßen getreten und dich für unnütz geachtet. Was willst denn du? Was willst denn du da? Und genau das ist, was Jesus sich erwählt hat. Halleluja, ich bin so dankbar, dass Jesus das erwählt hat, was nichts ist in dieser Welt. Und bald kommt die Wahrheit ans Licht, bald wird sich zeigen, was der Herr im Verborgenen an dir und mir getan hat. Wer uns entrostet hat, so heimlich, wer im Verborgenen an uns gewirkt hat, das hat gar nicht gemerkt. Und plötzlich hat er was vollbracht. Was hat er aus dem gemacht? Lass den Heiligen Geist und Gott an dir arbeiten. Sei nicht leidenscheu. Oh Gott, ich werde ganz dünn und dürr. Von mir bleibt bald nichts mehr übrig. Ja, lass Gott arbeiten. Weißt du, Jesus bedient sich der Menschen, die die anderen abgeschrieben haben. Denk an den Besessenen von Gadara. Denk an die Samariterin. Gott kümmert sich um die Leute, an denen muss er extra vorbeigehen. Und die machen Geschichte. Die Frau bringt die ganzen Leute aus Samaria raus. Leute, da ist einer am Brunnen, der hat mir mein ganzes Leben erzählt. Oder dieser Besessene oder Ex-Besessene, der bringt die ganze Gegend zum Glauben. Oder der Blinde von Jericho. Der war abgeschrieben. Und Herr, oder die Jünger, bedrängt doch den Herrn Jesus nicht, der hat so viel zu tun. Und dann bleibt Jesus extra stehen und geht hin zu dem Blinden. Weißt du, Jesus hört auf dein Schreien, auf dein verborgenes Schreien. Er ist der große Meister, der es schafft, dich zu verändern, dich zu erneuern. Wer Gottes Wege geht, er lebt ein unbegreifbares Leben, unsichtbares Leben. Keiner kapiert, was mit ihm alles so passiert, so heimlich passiert, in den stillen Stunden, so im Verborgenen, in der verschlossenen Tür, im Untergrund, wie das so vor sich geht. Wenn einer mit Gott lebt, Du merkst zuerst einmal gar nicht viel. Und weißt du, du musst nicht Leute jetzt begucken und ansehen und sagen, ja, der ist Christ und der ist Christ. Keiner weiß, was innen drin vor sich geht. Wie Gott ihn bearbeitet. In den stillen Stunden. Wenn Gott an dir arbeitet, das hat Tiefenwirkung. Das hat Tiefenwirkung. Nicht nur oberflächlich. Der Rost wird grundsätzlich entfernt. Im Verborgenen. Das verborgene Leben wird gereinigt. Jesus, er sucht Menschen, die noch nicht fertig sind, die noch nicht vollendet sind, die einfach halb irgendwo stecken geblieben sind, wo sich andere bedient haben und aus ihm was zu machen versucht haben, aber die haben es nicht geschafft. Und solche Leute sucht Jesus, die so halb fertig sind. Er vollendet die Sache. Er sucht Menschen, die noch etwas lernen wollen, die lernbereit sind. Geschwister, und deshalb eine große Frage, ob einer lernbereit ist oder nicht, daran entscheidet sich alles. Ist er noch lernbereit? Kann er noch was lernen? Kann er noch was aufnehmen? Ist er bereit, was aufzunehmen? Oder ist er schon so verblödet und so verstockt und so verfahren, dass er nichts mehr annimmt? Deshalb, wir sollen lernbereit sein. Kommt und folgt mir und lernet von mir, sagt Jesus. Alle Gottes Erfahrungen sind immer persönliche Erfahrungen. Wenn du entrosten werden sollst und wenn Gott dich entrosten will, dann wird er dich gerade in die Situation, in diese Schleifmaschine oder in dem Sandstrahler bringen. Das ist noch schlimmer, weißt du, da kommst du in so eine Trommel und dann wirst du von allen Seiten bestrahlt. Und wie eine Waschmaschine, da wird das durchgewirbelt in diesem Sandstrahl und da pustet es von allen Seiten. Und Gott prüft uns. Ein Jünger Jesu muss viel schlucken, muss viel verkraften können. Jesus sagt, lernet von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist ein ganz großes Problem bei vielen Christen. Sie sind viel zu stolz. Ja, soll ich das? Das habe ich schon längst hinter mir. Wir denken manchmal, das habe ich schon hinter mir. Aber wir haben es noch gar nicht angefangen, unter Umständen, wie Gott es will. Wir haben das vielleicht menschlich das in Visier genommen, aber nicht wie Gott. Stolze glauben, sie sind immer etwas Besseres. In Lukas Kapitel 9, Vers 46. Und das sind Jünger jetzt, das sind Auserwählte Gottes. Das sind also Jesu Nachfolger, zukünftige Apostel. In Lukas 9, Vers 46, da heißt es kam ein Gedanke unter ihnen, welcher von ihnen wohl der Größte sei. Es kam unter ihnen ein Gedanke, unter den paar Jünger, die da waren, kam ein Gedanke, wer wohl unter ihnen der Größte sei. Wer hat wohl diesen Gedanken in ihnen hineingesät, in ihnen eingepflanzt? Weißt du, sobald wir zusammen sind, drei Leute zusammen sind, da wird schon ein Gedanke kommen, wer ist wohl der Größte? Wer ist wohl der Größte? Und da beginnt der Teufel uns zu reiten. Wer ist der Beste? Wer ist der Heiligste? Ein Gedanke, und das genügt schon, so ein Blitzgedanke. Wer ist wohl der Größte? Und da kommt schon der Rost. Wir müssen unter dem Schutz Gottes uns stellen und ständig sagen, Herr, du weißt es, du weißt, ich möchte gern groß sein, aber ich schaffe es nicht. Mit meiner Kraft bin ich verloren. Wie schnell verpassen wir dann Leuten ein Etikett? Thomas der Zweifler. Oder dann kommen wir mit unseren Selbstbehauptungen und jeder will dann der Größte sein und es ist ein Kampf um die Herrschaft. Wer hat hier das Sagen? Wer spielt die erste Geige? Weißt du, man möchte gerne mal König über die anderen sein. Da kam ein Gedanke, wer ist wohl der Größte unter ihnen? Ein blöder Gedanke. Aber diesen Gedanken haben wir alle. Lass uns ganz ehrlich sein. Steckt in uns allen. Stolz ist eine geistliche Krankheit. Stolz ruiniert uns. Macht uns kaputt. Was geben die Menschen aus, um nur ihren Stolz zu füttern? Jesus war demütig. Er war für nichts zu schade. Und wir sollten von ihm lernen. Hat sich nirgendwo beklagt. Nirgendwo sich verteidigt. Das war Jesus. Er sagt, lerne von mir. Wann gibt es Rost? Wann entsteht Rost? Rost ist im Leben eines Menschen dann da, wenn er nicht gebraucht wird oder denkt, er wird nicht gebraucht oder fühlt, ich werde nicht gebraucht. Ich bin auf die Seite gestellt. Nein, du wirst gebraucht von Gott. Aber manchmal anders, als du denkst. Er braucht dich nicht als Missionar auf dem Kudamm. Da braucht dich vielleicht zu was ganz anderem. Geh zu deiner Nachbarin um die Ecke und kauf für sie ein. Vielleicht ganz was anderes. Rost im Leben eines Menschen passiert dann, wenn er rastet. Ich mache jetzt ein Sabbatjahr. Ein Sabbatjahr. Und weißt du, ich habe von den Leuten, die alle die Sabbatjahr gemacht haben, die sind nicht mehr wieder zurückgekommen. Die sind auf den Geschmack gekommen und faulenzen weiter. Alle miteinander. Die brauchen wieder Karamba. In Johannes Kapitel 9, Vers 4, Jesus sagt, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt bald die Nacht, wo niemand wirken kann. Also wir können, solange wir hier auf diesem Planeten Erde sind, wir können kein Sabbatjahr einlegen. Die Zeit ist nicht dran. Wir müssen wirken. Bald kommt die Nacht, wo niemand mehr wirken kann. Bald kommt der Antichrist. Bald bricht die Hölle aus. Und Jesus wirkt, solange er in der Welt war. Und dann, wenn die Nacht kommt, kannst du sowieso nichts mehr tun. Deshalb, wir sollen in der Zeit, solange wir die Gnadenzeit haben, solange wir die Freiheit haben, sollen wir uns erneuern, tanken, solange es Benzin gibt. Wenn es keins mehr gibt, dann kannst du nicht mehr tanken. Dann wirst du Öl suchen, wo kriegen wir unser Öl? Dann wirst du vom Krämerladen zum Krämerladen, von Tante Emma Laden zu Tante Emma Laden, von Supermarkt zu Supermarkt rennen. Wo kriegen wir Öl? Wo man nur von damals spricht, von einmal und von und so weiter, was früher war. Nein, wir müssen ständig auch als alte Kerle, alte Frauen beweglich bleiben, flexibel bleiben, neugierig bleiben, offen dem Neuen sein. Herr, gib mir eine neue Salbung, eine neue Erfahrung mit dir. Eine neue Erfahrung mit dir. Sei offen für das Wirken Gottes. Weißt du, nicht, dass wir uns in unser Schneckenhaus zurückziehen. Viele Christen ziehen sich in ihr Schneckenhaus zurück. Lass die Jungen machen. Weißt du, die Alten haben auch eine große Aufgabe. Nicht nur die Jungen, die Pioniermannschaft. Nein, die Alten haben eine ganz andere Aufgabe. Weißt du, was die Aufgabe der Alten ist? Mose stand auf dem Berg und hat die Hände emporgehoben. Und solange er die Hände emporhob, siegte die junge Mannschaft im Tal unten, Josua. Und hat immer, wenn die, weißt du, du hast eine größere Aufgabe, als du denkst, deine Hände hochzuhalten, zu beten. Die meisten Leute haben keine Ahnung, wozu sie berufen sind. Die denken, ich muss kämpfen. Nein, bete. Ganz einfach, schlicht und bete. Und dieser alte Moses hat die Hände hochgehoben und das Volk Gottes siegte. Wir haben ein Problem, warum das Volk Gottes keinen Sieg mehr hat. Wir haben so wenig Beter, wir haben so viele Schwätzer, aber zu wenig Beter. Weißt du, wir müssen diese eingefahrenen Gleise verlassen, diese Routine verlassen. Immer in der Routine verliert man Jesus. Maria und Josef, die haben Jesus verloren, aus der Routine heraus. Wir müssen umkehren, wieder zurück, so dass wir wieder beten. Und Beter sind Wundervollbringer, Weltenbezwinger, heißt es in einem Lied. Weißt du, Wundervollbringer, wir sollten wieder beten. Einfach beten. Ja, was bete ich? Fang an, für die Mission zu beten. Oder ich gebe dir einen alten Trick, kauf dir die BZ und dann siehst du die ganzen Verbrechen, die ganzen Unfälle, die ganzen Katastrophen und dann kannst du sagen, lieber Gott, an diesem Platz, da passiert so viel Schreckliches. Bitte schick einen Engel, dass der Engel das behütet und bewacht, dass weniger Unfälle passieren. Oder, Herr, jetzt stehen die Leute vor Gericht, bitte steh ihnen bei. Du bist der gerechte Richter, du weißt alles, du kennst alles. Dann findest du in der Boulevardpresse findest du Gebetsstoff, wenn du in der Gemeinde nichts findest. Aber wenn du die Leute, Geschwister anguckst, da ist noch ein Platz, da fehlt eine. Wo ist der Platz? Was ist mit der Schwester? Was ist mit dem Bruder? Und dann kannst du sagen, oh Gott, ich weiß nicht, was mit dem Bruder ist, aber du weißt, wo der sitzt und was mit ihm los ist und was ihn bewegt und was ihn bedrückt. Weißt du, dann passiert wieder. Gott braucht Beter, Männer und Frauen, die heilige Hände emporheben. Und zwar ohne Zorn und ohne Zwietracht und ohne Neid und ohne Eifersucht und ohne irgendwelche Hintergedanken. Bete, die Beter beten ohne einen Hintergrund, ohne eine Ursache. Wir sollen wieder lernen, Gott zu dienen ohne Ursache, ohne Grund. Es ist ein Problem im Volk Gottes, die Unfruchtbarkeit. Rost liegt auf dem Volk Gottes. Weißt du, gibt es ein schönes Lied, muss ich gehen mit leeren Händen, muss ich so vor meinem Jesus stehen, kann ich keine einzige Seele ihm bringen, keine einzige Garbe. Verstehst? Wenn du jetzt das Leben vieler Christen anguckst, was bringen sie Jesus? Die stehen mit leeren Händen vor Jesus. Muss ich so vor Jesus stehen? Unfruchtbarkeit. Unfruchtbarkeit war ein Fluch über die heiligen Frauen, Sarah, Rebekka und alle diese Frauen der Bibel, die waren unfruchtbar. Der Teufel hat es fertig gebracht, das ist erstaunlich. Die haben genug Sex gehabt, die waren hübsche Frauen und die waren unfruchtbar. Was war los mit ihnen? Sie konnten nicht empfangen. Sie konnten kein Leben erzeugen. Und da ist ein interessanter Fall in der Bibel. Da kommt der David mit der Bundeslade, preist Gott und tanzt vor Gott und rühmt Gott. Und da guckt seine Frau, seine erste Frau, die Tochter Sauls, guckt zum Fenster runter, die Michal, und sagt, David, schämst dich, benimmt sich so ein König. Sie hat den Mann, der für Gott diente und Gott pries und Gott lobte, den hat sie ausgelacht. Also benimmst dich wie ein Lausbub. Verstehst du? Halleluja. Und er tanzt da vor dem Herrn. Und dann sagt er, ich möchte noch mehr verrückter sein. Noch mehr blöder sein. Und er tanzt vor dem Herrn. Und das ist, wo viele Menschen unfruchtbar werden. Und die Michal, und da heißt es in der Bibel, und der Herr verschloss ihr Leib. Durch die Michal hat David keine Nachkommen gehabt. Weil sie einen, der Gott diente, der Gott liebte, der für Gott brannte, kritisiert hat. Und das ist, warum viele Christen verschlossene Leiber haben, warum sie unfruchtbar sind, nichts produzieren, nichts zustande bringen, weil sie Leute, die was vor Gott getan haben, also so ein Schwärmer, so ein Phantast, so ein Spinner, so ein Fanatiker, und der David verspottet, benimmt sich so ein König, und der Herr schließt ihr Leib, dass sie unfruchtbar bleibt für den Rest ihres Lebens. So, weißt du, ganz besonders Antipfingstlerleben hier gefährlich. Weißt du, so unmöglich, so schwärmerisch, so enthusiastisch, so seelisch. Weißt du, ich möchte noch seelischer sein, Halleluja. Verstehst du? Wir bringen viel zu wenig die Seele zum Ausdruck. Wir sind viel zu verkopft. Und schau die Evangelikale an, unfruchtbar. Die sind unfruchtbar. Tut mir leid. Wenn jemand aus Liebe für Gott was macht, jemand sich Gott hingibt, jemand für Gott brennt, jemand, der sogar sein Leben hinschmeißt zur Ehre Gottes und so weiter und den Herrn ehrt. David ehrte den Herrn, weil er so glücklich war, die Bundeslade kommt nach Jerusalem. Und die lacht ihn aus, seine eigene Frau. Und hier haben wir, wo sich viele Christen, gute Christen, liebe Christen, sich versündigen, nur aus Dummheit. Über andere, die Gott sich hingebungsvoll dienen oder gedient haben, lästern sie und spotten, und der Herr verschließt ihre Leiber. Das ist eine Katastrophe. Rost setzt sie da drauf. Und man verdirbt, und Rost verdirbt den besten Stahl. Egal, den besten Stahl. Man sagt, Rost frisst das Eisen und Sorge das Herz. So, und dann kommen Gedanken, Ängste, Bedenken und so weiter. Was du brauchst, deshalb, damit du nicht rostest, du musst verchromt werden. Ein Tauchbad. So. Galvaniktechnik. Aber das ist jetzt ein anderes Gebiet. Ich spreche nicht jetzt über, Metallbearbeitung. Aber dieser Rost kommt so schnell über uns Christen, wenn wir nicht versiegelt sind durch den Heiligen Geist. Und wenn du einmal diese Versiegelung, diese Verchromung durch den Heiligen Geist erlebt hast, dann kommt kein Rost. Schau dein Werkzeug an. Wenn du ein Werkzeug kaufst, was nicht verchromt ist, bisschen Wasser, bisschen Feuchtigkeit und so weiter, und das fängt an zu rosten. Aber ein Werkzeug, das verchromt ist, das kann im Wasser liegen, es wird nicht rosten, weil es verchromt ist. Da ist eine Schicht drüber, über das Metall, über das Eisen, nur nebenbei. So viele Christen sind verrostet, weil ihnen dieses Versiegeln durch den Heiligen Geist gefehlt hat. Sie haben den Zug verpasst. Da gibt es in der Bibel eine andere Geschichte. Da brannte einer für Jesus, war sogar ein Missionar mit auf der Missionsreise. Und da heißt es, und Demas hat die Welt lieb gewonnen. Auch Rost draufgekommen. Demas hat die Welt lieb gewonnen. Demas war nicht ungläubig geworden, aber er hat die Welt lieb gewonnen. Seine Lampe brennte nicht mehr so, flackerte nur ein bisschen. Er betete noch ein bisschen, hat noch in der Bibel was gelesen, hat mal ab und zu mal Gottesdienst besucht. Aber er brannte nicht mehr für Jesus, so wie in der ersten Liebe. Wenn dieser Demas heute leben würde, hätte er nicht mehr nötig, die Gemeinde zu verlassen. Weißt du, viele Gemeinden sind so weltlich geworden. Da ist der Heilige Geist nicht mehr da. Da ist so viel Vermischung in der Christenheit. Da wird über das Kreuz nicht mehr gesprochen, über das Blut nicht mehr gesprochen, der Name Jesus auch nicht mehr. Dann sucht man andere Namen dafür. Aber der Gemeinde ist ein heiliger Ort, wo man Gott begegnet, ihr Lieben. Wo man Gott sucht von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften. Wo man Gott absolut die Ehre gibt und wo man nicht Menschen die Ehre gibt. Ach, Pastor sowieso, Bruder sowieso, Schwester sowieso. Nein, der Herr ist Nummer eins. Es geht um den Herrn. Weißt du, die Apostel und Jesus, sie kümmerten sich nicht um die Welt. Aber heute kümmert man sich über Frösche, über Pelzmäntel, über Klima, über alles Mögliche kümmert man sich heute. Man verzettelt sich. Der Herr ist nicht mehr der Wichtigste. Auch nicht die Armen. Weißt du, unser neuer Papst, der kommt aus Brasilien. In Brasilien ist eine starke charismatische Bewegung. Die Pfingstler sind ganz stark in Brasilien. Und jetzt hat der Teufel ganz raffiniert einen Papst uns vorgesetzt, der humanistisch ist, der sich für die Armen kümmert. Arme, weißt du, Jesus sagt, Arme habt ihr alle Zeit bei euch. Weißt du, der Teufel weiß, wie er arbeiten kann, wie er einen neuen Geist, eine neue Windrichtung bringen kann. Humanismus. Humanismus. Der mag lieb sein. Und man ist begeistert. Humanismus ist begeistert. Judas sagt auch, man hätte das Öl verkaufen können und den Armen helfen können. Passt auf, was da gespielt wird. Was da passiert, was hinter den Kulissen gespielt wird. Du siehst nur, was vor der Fassade ist. Wunderbar, dieser Mann. Aber was steckt dahinter? Nur nebenbei. Die Apostel predigten Christus den Gekreuzigten und den Auferstandenen. Gemeint ist also der Ort, nicht wo halbe Sachen drin sind, wo Halberlöse sind, wo die ganze Welt versammelt ist, wo alle Religionen eins sind. Nein, da ist die Einheit in Christus. Das haben die Apostel gepredigt und gelehrt. Und Menschen waren hungrig nach der Wahrheit, nach dem Evangelium, suchten die Wahrheit. Da ist so viel Rost drüber gekommen und kommt noch. Das wird noch viel mehr rosten. Und die Verführung wird so groß sein, sagt Jesus, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Wir werden noch alle katholisch. Die meisten Christen sind jetzt schon auf dem Weg in die katholische Kirche, in aller Liebe. Und merken nicht, wie die schon vereinnahmt sind. Wir haben den falschen Propheten und den Antichristen. Beides sind in der Endzeit sehr aktuell und up to date. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Funkkontakt, Verbindung mit Gott haben, dass wir mit Gott reden, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben. Deshalb ist es so wichtig, diese betenden Hände. An allen Orten sollen wir betende Hände emporheben. Ohne Gebet kommen wir nicht durch das ganze Universum durch. Wenn du denkst, du musst in den Himmel gehen. Und Himmel ist jenseits vom Universum. Und dann diese ganzen Planeten und Galaxien. Wenn du nicht die Salbung des Heiligen Geistes hast und die Führung Gottes hast und die Hand Gottes nicht in deinem Leben ist und Gott nicht durchdringt, kommst du nicht durch. Es geht jetzt wir sind in der Endzeit. Das ist die letzte Zeit, wo wir leben. Und deshalb, wir sollen alles dran setzen, dass wir das Ziel erreichen. Es geht um uns. Es geht nicht mehr um die Welt. Du bist die Welt. Aber es geht in erster Linie mal um dich. Und wenn du das richtig erfasst und begriffen hast, wird die Welt auch mitkommen. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und das wird andere Leute mitreißen. Paulus sagt, wir sollen zuerst beten. Und so weiter. Wenn du etwas brauchst, Paulus, so ein kurzer Satz in einer seiner Briefen. Wir sollen zuerst beten und dann erst alles andere tun. Aber was machen wir? Wir gehen zuerst zum Pastor, zum Seelsorger, zum Berater, zum Psychologen, zur Bank, zur Tante und zum Onkel und so weiter. Aber wir gehen nicht zuerst ins Gebet zum Herrn. Wir sind eingerostet. Und wir haben es jetzt nicht gescheckt und nicht begriffen, um was es geht. Wir sollten zuerst zum Herrn beten und dann erst wird der Herr uns sagen, wo du hingehst. Und dann gehst du hin, hast eine offene Tür. Und dann hilft dir der Onkel und die Tante. Zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Zuerst nach zum Herrn. Verrostete Christen, die machen alles andere. Und erst zuletzt, wenn es nichts mehr geht, lieber Gott, hilf mir bitte. Steh mir bei als Nothelfer. Wir sollten jeden Tag, wenn wir morgens aufstehen, sollten sagen, guten Morgen, Herr Jesus. Heute Morgen, wir wollen miteinander wieder gehen und wir wollen wieder miteinander Dinge tun. Weißt du, das Gebet, jeden Tag wieder frisch anfangen zu beten, genauso wie du am Anfang deines Glaubenslebens gebetet hast. Überleg einmal, wie hast du da gebetet? Da warst du in jeder Versammlung, aber es geht nicht um die Versammlung, sondern da brannte dein Herz. Da brannte dein Herz. Manche wissen es gar nicht, was es ist, aber ist egal. Aber einige, die von Anfang an dabei waren und die sich richtig bekehrt haben, die glühten. Und das ist irgendwie verflacht. Das ist mal vom Fernseher, vom Internet und so weiter. Man ist kein Beter mehr. Wer betet, der braucht weniger Therapien. Der braucht weniger Seelsorge. Der redet, beredet seine Bedürfnisse mit Gott. Eigentlich kommt er gar nicht dazu. Aber Gott wirkt an ihm. Der betet. Über seine Krisen schreit zum Herrn. Wie heißt es in In dem Wort Gottes, die Augen des Herrn blicken auf die Gerechten und seine Ohren, im Psalm 34, hören auf ihr Schreien. Und der Herr hörte sie und hilft ihnen aus allen ihren Sorgen. Herr Jesus! Verstehst du die Schreien? Herr Jesus! Und er hilft ihnen. Rufe den Herrn an und du wirst gerettet werden. Psalm 34 und Vers 17. Und er hörte sie und hilft ihnen aus ihren Sorgen. Wenn du das einmal erlebt hast und auf den Geschmack gekommen bist, willst du nichts mehr anders. Durch das Beten bekommst du alles, was du brauchst. Bittet, so wird euch gegeben werden. Geschwister, das ist, wo der Heilige Geist mir heute Abend gezeigt hat, ich soll euch erinnern. Ich soll euch nur erinnern. Fangt an, wieder zu beten. Für euch persönlich, nicht für die ganze Welt. Und ihr braucht keine extra Gebetsstunde. Weißt du, wo die Gebetsstunde stattfindet? Zu Hause, hinter verschlossenen Türen. Zu Hause. Dort findet die Gebetsstunde statt, im Auto oder sonst auch wo. Entwickle ein ganz starkes Gebetsleben wieder. Und ich sag dir, da brauchst du keinen Tempel, da brauchst du keinen Pastor, da brauchst du keine Musik, da brauchst du keinen Altar. Du brauchst nur einen Blick nach oben und die Dinge werden blass und klein in diesem Leben. Man sollte immer beten, anhalten, beten, sagt uns das Wort Gottes. Effektiv beten. Weißt du, gib dich einfach hin, heb die Hände hoch und wenn du nichts sagen kannst, einfach die Hände hoch und du wirst sehen, der Himmel tut sich auf. Von sich und anderen Leuten sollen wir wegschauen und dann auf Gott schauen. Lass uns wegsehen und aufsehen auf Jesus, aber dazu morgen mehr, morgen früh. Ich lade euch ein, also mir ist so groß, Jesus muss wieder wichtig werden. Nummer eins in unserem Leben. Gebet, das Gespräch mit ihm muss das Wichtigste werden. Nicht die ganze Zeit am Telefon hängen. Gott möge vergeben die Zeit, wo wir am Telefon uns versündigen. So viel Quatsch. Die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft und fahren auf wie Adler. Wenn wir beten, wir werden geheiligt. Das Vater unser wirksam an uns, fängst an zu vergeben, wird deine ganze Umgebung verändert durch dein Beten. Weißt du, plötzlich, ja, wirst du verchromt und hörst auf zu rosten. Du fängst an zu glänzen wie Gold. Wenn du betest, siehst du Jesus und Jesus sieht dich. Und wenn du dann Jesus gesehen hast, kannst du alles verkraften, kannst über allem stehen. Und Gott schaut nicht auf die Person, sondern Gott schaut auf das Herz an. Geschwister, Gott guckt nicht auf das Äußere, ob du so und so aussiehst oder der und der bist. Nein, er schaut nicht auf deine Titel, schaut nicht auf deine Bildung, er schaut auf dein Herz an. Und du brauchst ein gläubiges Herz. Gott schaut auf dein Herz. Und das ist ihm wichtiger als deine körperliche Statur, dein Äußeres, deine Stimmung. Geschwister, manche sagen, ja, ich kann nur anbeten, wenn ich wunderbare Anbetungsmusik habe. Ich brauche sie jetzt nicht. Weißt du, wir beten Gott im Geist und in der Wahrheit an. Es gibt keine Musik für Geist und Wahrheit. Und dann heißt es, singet und spielet dem Herrn in euren Herzen. Ist schön Musik, aber die lenkt mich meistens ab. Die lenkt mich meistens ab. Hier kriege ich so schöne Lieder aus USA, dass eine Schwester, die schickt mir jeden Morgen ein schönes Lied. Schönes Lied da. Und mir gefällt manche Musik. Das ist das richtige Seelenmassage für mich. Aber ich höre das an einmal und dann sage ich danke und dann bete ich Jesus ohne Musik an. Ohne Musik. Ich spreche meinen Lobgesang. So wie Jesus, er sprach seinen Lobgesang. Gott ist nicht an deine Bedürfnisse interessiert, er ist an dein Herz interessiert. Dein Denken muss entrostet werden. Und denk nicht zuerst, was kriege ich, was brauche ich und so weiter. Segne zuerst mal, bete, fang an für andere Leute zu beten. Und in dem Augenblick, wo du für andere Leute betest, kommt so viel auf dich zurück. So viel kommt auf dich zurück. Fang an für alle möglichen, zuerst mal deine ganze Familie durchbeten. Ja, aber das sind keine Gotteskinder. Aber du bist das Lamm für deine Familie. Fang an, für deine Lieben durchzubeten, für deine Mutter, Vater, Bruder, Schwester, Tante, Onkel. Dann hast du schon eine halbe Gemeinde. Das ist deine Gemeinde. Mach so eine Aufstellung. Deine Gemeinde und du betest dann für deine Gemeinde. Das ist deine Familie, das ist deine Gemeinde. Du und dein ganzes Haus sollen gerettet werden. Du wirst sie alle im Himmel wiedersehen. Auch die du nicht magst, bete für die extra, für die schwarzen Schafe in der Familie. Die brauchen sehr viel Liebe Gottes, diese schwarzen Schafe. Die kommen sich sowieso komisch vor. Bei den anderen. Frag dich, was würde Gott interessieren an meinem Leben? Was gefällt ihm? Wie kann ich Gott mehr Freude bereiten? Wie kann ich, ja, Gott mehr mit meinem Leben begeistern, das ist mein lieber Sohn, auf dem mein Wohlgefallen ruht. Weißt du, versuch einmal, deine Lust am Herrn zu haben. Lust ist, gierig zu werden. Lust, habe deine Lust am Herrn. Je mehr du von Gott weißt, je mehr du Gott erkennst und so weiter, desto mehr kannst du anfangen, ihn zu rühmen, zu preisen. Begehre einfach Gott und hab ein Verlangen. Nicht nur in Notfällen, lieber Gott. Nein, auch in anderen Zeiten, ungünstigen Zeiten. Nimm dir Zeit wieder für Gott. So wirst du entrostet, ganz einfach. Also ich will nichts Kompliziertes. Nimm dir Zeit für Gott. Plan in deinem Leben eine feste Zeit, wo du mit Gott verbringst. Eine feste Zeit wieder, wo du sagst, also morgens stehst lieber eine halbe Stunde früher auf. Und im Judentum, der Rabbiner, also ein Rabbiner, der wirklich sich nur mit dem Wort Gottes beschäftigt, der steht, bevor die Sonne aufgeht. Bevor die Sorgen kommen, bevor der Alltag kommt, stell deine Uhr ein bisschen früher, geh etwas früher ins Bett und steh früher auf. Und Morgenstund hat Gold im Mund. Und dann fäng an, den Tag mit Gott zu besprechen. Geh lieber abends zeitiger schlafen. Du gehörst abends ins Bett. Wenn die Sonne untergeht, gehörst du ins Bett. So, und morgens, wenn die Sonne aufgeht, dann sagst du, lieber Gott, Halleluja. Wir haben jetzt Sommerzeit. Wir preisen dich jetzt, Herr Jesus, und beten dich an. Und diese Zeit in der Gegenwart Gottes ist unbezahlbar. Unwiederbringlich. Und die solltest du nützen. Und der letzte Gedanke, der mich bewegt und den ich dir anvertraue, wenn du Perlen, wenn du Schätze suchst, also Perlen. Perlen liegen nicht am Strand irgendwo da vorne, wo du spazieren gehst. Perlen liegen in der Tiefe des Meeres. Und da musst du tief tauchen. Wenn du Perlen ernten möchtest oder Perlen sammeln möchtest, dann musst du nach ihnen tauchen. Und deshalb tauch dich in das Meer seiner Gnade hinein. Tauch dich einfach hinein und such's. Halte die Luft an und geh und such. Herr, ich suche, Herr, ich finde meine Ruhe nur in dir. Such den Herrn und du brauchst Perlen für dein Leben. Und jeder Tag, wenn du so eine Perle hast, dann wirst du im Laufe der Zeit eine wunderbare Perlenkette zusammenkriegen. Sammle dir die Perlen, aber du musst in die Tiefe tauchen. Warte nicht, bis da so ein Bernstein rausgespürt wird. Bernsteine werden rausgespült, aber nach Stürme. Da muss ein Sturm zuerst kommen. Und da kannst du lange warten, bis so ein Sturm kommt. So ein gewaltiger Herbst- oder Wintersturm. Aber die Perlen, du tauchst, du weißt, hier gibt es Perlen, Muscheln. Gott möge uns segnen. Also lass dich entrosten. Das ist eine ganze Menge zu tun, liebe Zeit. Gott segne uns. Lass uns aufstehen. Lieber Vater, ich danke dir, dass du an unserem Leben arbeitest und dass du uns noch nicht aufgegeben hast. Du hast das gute Werk angefangen und du wirst es vollenden. Und ich vertraue meine Geschwister dir jetzt. Die Gemeinde vertraue ich dir, die Botschaft vertraue ich dir, Herr Jesus. Und du wirst über dein Wort wachen und dein Wort wird nicht dir zurückkommen. Halleluja, Herr, ich preise dich, ich rühme dich und ich segne alle Gotteskinder, die bereit sind zu wachsen, vorwärts zu gehen, die nicht welken wollen, nein, die wieder neues, frisches, lebendiges Wasser bekommen und noch ein Dünger des Heiligen Geistes, dass sie so richtig aufblühen in der Gnade Gottes. Herr, und du wirst das Karamba des Heiligen Geistes uns schenken. Halleluja, Halleluja. Oh, dass wir wieder entrostet werden und dass wir wieder zu was Brauchbarem, Nützlichem unser Leben einbringen. Ich danke dir, Herr Jesus, dass wir wieder auf Menschen zugehen, dass wir nicht mit leeren Händen vor dir treten und dass wir nicht nackt und bloß und jämmerlich und elend erfunden werden. Nein, dass wir Frucht tragen. Du suchst Früchte und du suchst Überwinder. Jesus, und beides schafft der Heilige Geist in uns und durch uns. Lob und Dank. Gesegnet sollst du sein vom Hause Gottes, Bruder, Schwester. Ich segne dich in Jesu Namen. Amen.